auch im Pre-Camp, habe ich gehört, werden noch Tempoläufe gemacht. Und wo Tempoläufe gemacht werden, da wird natürlich auch ausgelaufen. Und beim Auslaufen, da kann man nochmal drüber sprechen, was in der Szene los ist, was es zum Frühstück gab. Und das machen wir heute. Mein Name ist Felix Henschel.
Mein Name ist Max Torwirth. Und ich freue mich, Felix, dass ich auch nach dem New Balance Kümmerl-Wochenende noch lebe und jetzt hier wieder ganz in Ruhe mit dir zusammen zurück ins Auslaufen-Game einsteigen kann, nachdem ich mich ja die letzten Tage dann doch ein bisschen mehr als gewollt rausnehmen musste, weil einfach keine Zeit dafür war. Aber ich freue mich jetzt Richtung Tokio wieder, mich voll auf die Leichtathletik-Welt abseits der New Balance Kümmerl konzentrieren zu können.
Ja, ich glaube auch, ne? Tokio ist irgendwie so das, was leider auch so ein bisschen dann das Ende des Bahn-Leichtathletik-Jahres bedeuten wird für uns. Ich denke, das wird so in ganz vielen Trainingsgruppen, bei ganz vielen Auslaufrunden ein großes Thema sein. Aber so, und was sind ja irgendwie durchweg gute News. Aber gerade habe ich es ja schon im Intro ein bisschen gesagt, man spricht natürlich darüber, was in der Szene los ist, was gut ist und was auch offensichtlich schlecht ist. Und da gab es jetzt gestern eine ganz neue Doku, ZDF Frontal. Magst du ein paar Worte dazu sagen, wie wir im Podcast damit umgehen?
Ja, erstmal stehen wir natürlich komplett hinter allen Athleten, Athletinnen, die sich da geäußert haben, hauen alle Kudos der Welt raus, dass die den Mut gefunden haben und diesen Schritt gewagt haben, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um dieses Thema anzusprechen, um dieses Thema groß zu machen, um eben auch präventiv zu wirken, dass sowas möglichst keinem weiteren Athleten, keiner weiteren Athletin passiert. Wir haben uns entschlossen, jetzt heute eine normale WM-Preview-Folge aufzunehmen, werden das Thema aber natürlich nicht unter den Teppich kehren, sondern ausführlich thematisieren. Wir sind dabei, gerade noch mit ein paar Gästen Interviews auszumachen, um in Sonderfolgen das Thema dann wirklich genau und ausführlich zu beleuchten. Wir müssen noch mal ein bisschen gucken, wann wir die dann veröffentlichen werden. Ich persönlich würde am liebsten jetzt direkt schon darüber reden, über die Inhalte der Doku, über auch andere Themen drumherum. Ich bin allerdings auch stellvertretender Athletensprecher. Ich habe aus Tokio mitbekommen, dass sich da viele Athleten wünschen, dass er nach den Weltmeisterschaften dann größer besprochen wird. Da kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein, was sinnvoll ist, auch was sinnvoll ist, für einen Zeitpunkt so ein Doku zu veröffentlichen, weil ich glaube schon, dass Aufmerksamkeit super, super wichtig ist und die ist nun mal am höchsten jetzt, wenn die Weltmeisterschaft da ist. Gleichzeitig kann ich die Athleten, Athletinnen verstehen, die sagen, hey, wir möchten jetzt aber nicht zwischen Vorlauf und Endlauf die ganze Zeit Fragen zu dem Thema beantworten, weil wir uns das ganze Jahr, unsere ganze Karriere auf so einen Höhepunkt vorbereitet haben. Und lass uns doch danach in Ruhe drüber sprechen. Und ich weiß halt eben auch, wenn ich jetzt hier im Podcast was sage als stellvertretender Athletensprecher, dann gibt es die Möglichkeit, dass sowas auch wieder in der Zeitung landet oder sonst irgendwo. Und wenn dann da eben steht, stellvertretender Athletensprecher sagt das, dann wirst du als Athlet wieder darauf angesprochen. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wann wir diese Sonderserie genau veröffentlichen. Wir hoffen natürlich, dass es mit den Gästen auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Da warten wir auch noch auf ein, zwei Zusagen. Aber für jetzt, guckt euch die Doku auf jeden Fall in Ruhe an auf ZDF. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da ein eigenes Bild auch zu machen. Zu der ganzen Thematik. Googelt ruhig auch mal über die Doku und über weitere Presseberichte, die in letzter Zeit draußen waren. Also die Welt und die Bild hatten ja schon vor 3 Tagen über einen Fall aus Hannover und aus Chemnitz berichtet. Da werden wir natürlich auch drauf eingehen. Und an dieser Stelle vor allem dann auch erstmal nochmal der Hinweis, dass es Beratungsangebote gibt da draußen, wenn ihr selber davon betroffen seid oder was mitbekommen habt. Also ihr könnt beim DLV mal googeln, Prävention sexuelle Gewalt, da gibt es Ansprechpartner. Es gibt auch eine DLV-Beauftragte, die nicht vom DLV bezahlt wird, die also nicht ihr Geld vom DLV bekommt, die dementsprechend so unabhängig ist, wie man das sein kann. So Stellen gibt es auch in den meisten Landesverbänden, soweit ich informiert bin. Es gibt das SafeSport, die Institution, die vom BMI, glaube ich, gegründet worden ist, wo Ansprechpartner sind. Und auch Athleten Deutschland hat Ansprechpartner für dieses Thema. Also wenn ihr da selber irgendwie betroffen seid oder jetzt im Zuge dieser Doku und der Berichterstattung irgendwie das Gefühl habt, hey, hier ist irgendwie was passiert, was nicht okay ist oder was mitbekommen habt, dann wendet euch bitte, bitte an diese Stellen. Das wäre mein Wunsch, weil ja, das, über das berichtet worden ist, ist natürlich absolut nicht okay. Und da müssen wir alle gemeinsam als Leichtathletik, als Leichtathletik-Szene einen Weg finden, damit umzugehen. Für heute ist es jetzt erstmal eine WM-Preview-Folge. Ich persönlich bin der Meinung, es geht beides, sich aufs Sportliche zu konzentrieren und dieses Thema auch vernünftig in den Vordergrund zu stellen. Wie gesagt, wir sind da dran und es wird von uns eine ausführliche Miniserie dazu geben, wo wir die Doku besprechen werden, unsere Meinungen, unsere Erfahrungen austauschen werden und hoffentlich dann auch mit Experten und Expertinnen über dieses Thema reden werden. Hast du da noch was von deiner Seite zu ergänzen?
Nee, ich denke aber natürlich, der Zeitpunkt ist ja irgendwie so auch ganz logisch, ne, von so einer Veröffentlichung. Ich meine, wann werden alle Doping-Dokumentationen über den Radsport veröffentlicht? Natürlich vor der Tour de France. Und du hast ja gerade gesagt, das Thema kriegt auch dann, glaube ich, nur so die relevante Reichweite, die Reichweite, die es verdient hat, wenn man das so formulieren möchte, eben zu so einer WM. Also von daher verstehe ich sowohl als aus Mediensicht, aber vielleicht eben auch aus betroffenen Sicht, dass jemand sagt, okay, ich möchte, wenn ich jetzt darüber gesprochen habe, auch, dass es Leute mitbekommen. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, also ich habe die, kann ich auch jetzt sagen, wir nehmen jetzt Dienstag 10.44 Uhr auf. Ich habe die Folge jetzt noch gar nicht ganz gesehen und möchte mir selber noch ganz angucken. Genau, und so haben wir da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns selber darauf vorzubereiten, was, glaube ich, in dem Fall wirklich, wirklich sinnvoll ist. Und wie du schon gesagt hast, dann noch mit Gästen und Gästinnen, die glaube ich, da wirklich dann auch irgendwie nochmal mehr dazu sagen können als nur wir. Also genau, deswegen ganz anders als sonst im Auslaufen-Podcast, wo ich doch das ein oder andere Mal gar nicht so gut vorbereitet bin, soll es an der Stelle anders sein.
Ja, das gebührt das Thema auf jeden Fall, dass man sich das in Ruhe angeguckt hat. Ich habe es mir gestern schon einmal voll angeguckt, dann abends noch, aber ich werde es mir sicherlich auch noch ein zweites Mal angucken, um es auch richtig zu verstehen und um mir da auch Gedanken zu machen, um Fragen zu stellen. Und wichtig ist mir nochmal zu betonen, das ist ja auch jetzt einfach so ein bisschen dieses Spielfeld. Es gibt einerseits die Athleten und Athletinnen, die jetzt in Tokio starten, die sich vielleicht wünschen, dass der Fokus gerade auf dem Sportlichen erstmal steht und sie nicht damit belastet werden. Dann gibt es die Athleten und Athletinnen, die sich alle geäußert haben. Da kann es ja auch ganz unterschiedlich sein. Also in der Doku kommt Eileen Demes vor, die in Tokio laufen wird. Gleichzeitig gibt es sicherlich auch welche, die bestimmt sagen, hey, mir wäre am liebsten, es wird jetzt direkt drüber geredet, weil sonst habe ich das Gefühl, ich habe mich hier umsonst geäußert und
es verpufft so. Ja.
Es verpufft so und deswegen ist mir einfach nochmal jetzt abschließend dazu ganz wichtig zu sagen, es geht absolut nicht darum zu sagen, das Sportliche ist wichtiger als dieses Thema, sondern es geht darum, das Thema vernünftig zu bearbeiten und in meiner Rolle als stellvertretender Athletensprecher muss ich auch ein bisschen auf das hören, was aus der Athletenschaft kommt. Wenn ich hier einfach freier Medienschaffender, sage ich mal, wäre, dann wäre das sicherlich auch ein bisschen anders. Aber wir werden das ausführlich alles besprechen und wir werden auch ganz sicher das auf gar keinen Fall irgendwie verpuffen lassen oder auslaufen lassen oder einfach mit einer Hand irgendwie so ein bisschen beiseite schieben und sagen, ja, wir reden da mal 10 Minuten drüber und dann war's das. Sondern wir werden das wirklich versprochen ganz, ganz ausführlich uns anschauen und für heute kommt jetzt dann erstmal die WM-Preview-Folge von dir auf dem Campingplatz, Felix.
Ja, genau. Bei mir auf dem Campingplatz. Also ich befürchte ja, dass es hier jetzt nicht so eine Ausnahme ist. Der Campingplatz, ich befürchte, dass alle Campingplätze so aussehen. Max, hier sind echt wenig Läufer und Läuferinnen. Die Leute sehen alle ziemlich unfit aus hier. Wie war, also so. Ich habe keine fitten Leute gesehen am Wochenende. Hast du fitte Leute gesehen am Wochenende?
Ich habe viele gesehen. Du bist also nicht auf dem Campingplatz in St. Moritz, weil da sind durchaus sehr viele fitte Leute dann manchmal, wenn ich die Running Games nehme. Du machst nochmal Urlaub. Ich habe 3.800 fitte Leute gesehen bei der Kölnmeile bei uns. Und ich bin immer noch auf der einen Seite überglücklich und noch ein bisschen überwältigt von dem Ganzen und von der Entwicklung, die das annimmt und zeitgleich ehrlicherweise auch komplett tot, noch, muss ich ganz offen so sagen.
Ist Teilnehmerrekord gewesen, also war mehr als letztes Jahr auch nochmal?
Ja, ist deutlicher Teilnehmerrekord, also 1000 Leute mehr, das merkt man dann schon auf jeden Fall. Wir hatten letztes Jahr 2900, dieses Jahr 3800 und das macht schon einen erheblichen Unterschied, da nochmal ein Tausender
drauf Wachstum, ja.
zu haben, sowohl vom Wachstum, aber das Schöne ist auch, dass dadurch ja auch immer mehr die Königsallee als Straße belebter ist und das hat man auch wirklich gemerkt, also nicht nur die Läufer, Läuferinnen, die gelaufen sind, sondern die bleiben dann ja auch länger für die anderen Rennen, bringen mehr Familie oder Bekannte mit, die sie irgendwie anfeuern. Ja. Wir hatten natürlich auch ein paar andere Elemente noch drin, wo die Kö sowieso belebter war als die letzten Jahre. Und das ist jetzt schon in eine Richtung gegangen. Ich habe ja immer gesagt, so diese Traum-Endvision ist, dass die ganzen 1,3 Kilometer auf der Kö wie so eine Tour de France sind, dass die Leute da in Zweierreihen stehen und anfeuern. Soweit sind wir natürlich noch nicht. Wer weiß, ob wir da irgendwann jemals hinkommen werden. Aber es hat schon immer mehr Formen in die Richtung angenommen. Und ja, ich muss sagen, das ist dann schon immer was sehr, sehr Besonderes zu sehen. Klar gibt es auch immer intern ein paar Sachen, die nicht so gut laufen, über die man sich dann auch ärgert, die dann auch erstmal im Vordergrund stehen. Aber also bei einem selber irgendwie in der Wahrnehmung, ja. weil man sich ja vornimmt, ja. das so perfekt zu organisieren, aber insgesamt haben wir wieder so viel positives Feedback bekommen und wenn ja von den 3800 Leuten wirklich die überwiegende Mehrzahl zufrieden ist, dann ist es ja das, wofür man es macht. Zeitgleich, zeitgleich ist natürlich immer dann so das Thema, für uns ist die Veranstaltung ja nicht dann Sonntag nach dem letzten Lauf zu Ende, sondern Sonntag geht es dann noch bis in die Nacht rein und dann habe ich auch gestern den ganzen Tag von 7 Uhr bis 20 Uhr, glaube ich, durchgearbeitet, den ersten Athleten zum Hotel gefahren, zum Flughafen gefahren vom Hotel, irgendwie um 8 Uhr und dann Autos wieder abgeben, Sachen wieder ins Lager bringen, sortieren, E-Mails beantworten von Leuten, die irgendwie ihre Zeit nicht finden oder Fragen haben und das alles zu machen, das wird auch noch ein paar Tage dauern.
Wie groß ist euer Team?
Ja,
jetzt mal, wenn
das
man
ist
mal
jetzt
so diese ganzen helfenden Hände am Tag selber und Auf- und Abbau rausnimmt, also wie groß ist das Orga-Team bei euch?
Das Orga-Team insgesamt, würde ich sagen, sind so 15 Leute.
Ach krass, okay.
Aber da ist nochmal so ein kleiner, engerer Kreis, sage ich jetzt mal. Das sind dann so 5 Leute, so ein bisschen. Und klar ist natürlich auch, das ganze Team gibt so viel Gas das ganze Jahr über ehrenamtlich. Aber an einem Montag müssen die halt auch alle arbeiten und haben sich schon Samstag, Sonntag den Arsch aufgerissen. Dann ist es halt am Ende, mein Bruder hatte sich freigenommen gestern, der Simon, der bei uns Veranstaltungsleiter macht und wirklich sehr, sehr viel von der Last trägt, sicherlich auch noch und ich, die dann halt da viel wegräumen müssen. Aber insgesamt waren es, glaube ich, wieder an die 200 ehrenamtliche Helfer, Helferinnen am Sonntag. Wir machen morgen am Mittwoch noch eine Helferparty abends. Das haben wir nach den letzten Jahren jetzt mal von Montag auf Mittwoch verschoben. Das war auch, glaube ich, eine gute Entscheidung, weil Montag einfach alle noch so K.O. sind. An der Stelle dann auch hier nochmal, wie gesagt, ein riesengroßes Dankeschön an alle, die vor Ort waren, die nette Worte geschrieben haben und wirklich auch an mein gesamtes Team, weil ich bin da zwar das Gesicht von, aber da gibt es sehr, sehr viele andere, die vielleicht sogar ein bisschen mehr arbeiten als ich oder auf jeden Fall auch da neben richtigen Jobs, neben Vollzeitjobs da Vollgas geben. Und ohne die alle wäre das natürlich nicht möglich. Ich bin einfach gerade nur glücklich, dass es wieder so cool geworden ist. Auch wenn es bedeutet hat, dass ich wirklich in den letzten Tagen mich sehr, sehr wenig mit der restlichen Leichtathletik beschäftigen konnte. Aber ich denke mal, das ist für eine Woche auch okay.
Okay, dann kann ich dir noch ganz kurz sagen, bei den deutschen Straßenlaufmeisterschaften hat Simon Boch sein Comeback gefeiert, hat gewonnen und Esa Pfeiffer, die direkt ein bisschen spicy Kommentar auf Instagram geschrieben hat, also ich glaube, die hat dem DLV noch nicht so ganz verziehen, nach all dem, was da war, aber Gratulation an der Stelle. Hast du zu dem Rennen, hast du da noch irgendwie was mitbekommen oder einfach nur mal in die Ergebnislisten geschaut?
Ja, ich habe natürlich irgendwann mal in die Ergebnisse auch kurz geguckt. Am Sonntag war aus persönlicher Sicht natürlich ein bisschen bitter, dass Nils aussteigen musste, wo ich natürlich mitgefiebert habe. Aber ich glaube, super coole Story mit Simon. dass der direkt in seinem Comeback, wir haben ja auch immer wieder Zuschriften bekommen von Hörer und Hörerinnen, so ja, was ist mit Simon Boch, hat der aufgehört oder ist er immer noch verletzt und wie ist die Lage, dass der da rauskommt und das Ding gewinnt. Dann gegen Philemon und eben Hendrik, finde ich schon ja, super 28, cool.
28:30 oder 28:32 war dann die Siegeszeit, ne?
Ja, die Strecke war aber wohl auch jetzt nicht so, um da richtig ja, schnell zu laufen.
Verwinkelt, ja.
Also was ich gehört habe, waren die Zeiten schon ziemlich stark für die Strecke. Ja. Das habe ich dann noch irgendwie mitbekommen. Jona Budierski auf Platz 4 fand ich auch ziemlich stark, nachdem der jetzt auch in St. Moritz war und sich vorbereitet hatte mit uns. Das von den Männern und bei den Frauen sehr, sehr coole Geschichte für Esther, dass sie da jetzt natürlich das Ding gewinnen konnte. Das, was sie gesagt hat, was sie machen wollte, hat sie auch gemacht. Der Kommentar sein muss oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Aber ja, ich glaube, da ist so ein bisschen eher die Frage, nochmal über Coco zu reden. So, Platz 3 am Ende. Ist es gut, ist es schlecht? Was haben wir da für ein Bauchgefühl?
Ja, ehrlich gesagt, ich höre damit mal jetzt mal auf. Ne? Also, du hast gerade schon überhaupt gefragt, lohnt sich darüber zu sprechen. Ich finde, das soll so gar nicht so abschreibend klingen, aber ich glaube, es ist auch einfach mal vielleicht an der Zeit, so sie ein bisschen ruhen zu lassen. In der medialen Präsenz und einfach zu sagen, ey, mach einfach mal ein Ding, find deinen Rhythmus und dann freuen wir uns. Also ich freue mich eher so dann, wenn man ein Ergebnis liest und wieder sagt, oh wow, das ist stark und für mich ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, oh, die ist durch oder so, ne? Also so sehe ich das.
Finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Take. Mich hat's gefreut, dass sie wieder Wettkampf gemacht hat, dass sie da glücklich wirkte. Und ja, wie gesagt, starker Sieg. Von Esther. Hendrik sieht auch richtig gut aus, weiter Richtung Berlin-Marathon. Das muss man schon einfach so sagen. Also da steht, ich hatte ja in Houston gesagt, irgendwie, es muss mal, oder so einfach vom Gefühl her, es wird mal irgendwie wieder nicht klappen, weil irgendwas sein wird. Jetzt vor Berlin, muss ich sagen, habe ich da genau das andere Gefühl wieder. Es spricht sehr, sehr viel dafür, dass er einen sehr guten Berlin-Marathon dann auch laufen wird. Letztendlich, ich bleib dabei, ein bisschen schade, dass diese 10 Kilometer deutschen Meisterschaften, ich weiß jetzt nicht, ob es nur für mich so war, weil ich komplett in meiner Kürmeilen-Bubble war, aber trotzdem sind die ja schon irgendwie ein bisschen medial auch untergegangen, finde ich. Das schade Zeitpunkt ist natürlich auch eine Woche von der Weltmeisterschaft. Kann man drüber diskutieren, aber von den Leuten, mit denen ich dann jetzt doch irgendwie noch gestern mal kurz geredet habe, die hatten eigentlich jetzt keine negativen Dinge da über Siegburg und die DM zu sagen. Deswegen sehr cool, waren ja auch spannende Rennen. Dann gerade bei den Männern hat sich ja auch erst am Ende entschieden, dass das, was wir über die 10 Kilometer sehen wollen. Und ich glaube, ihr kennt uns jetzt ja alle so ein bisschen, habt Verständnis dafür, dass unser Fokus jetzt nicht so ganz auf dieser Meisterschaft war, eine Woche vor der WM und eben mit der New Balance Kölnmeile. Wenn das anders terminiert wäre, wären wir da auch von unserer Seite, glaube ich, noch ein bisschen Hype da oder anders mit umgegangen.
Ja, denke ich auch. Okay, dann schieben wir jetzt unseren Fokus aber auch rüber nach Japan. Ich glaube, fast alle deutschen Läufer, Läuferinnen sind jetzt mittlerweile im Pre-Camp. Von einer weiß ich, dass die sich jetzt heute auf den Weg macht. Also von daher erstmal liebe Grüße hier vom Auslaufen-Podcast nach Japan. Macht mega Spaß, das auch irgendwie so auf Social Media zu begleiten, zuzugucken, wie es da so aussieht. Und dann hätte ich gesagt, wir gehen rein, Max, und hangeln uns einfach an der PDF, die es von World Athletics gibt, zumindest was die Startliste angeht. Ich glaube, du hast noch einen Nebensatz dazu, dass es jetzt heute am Dienstag noch keine Laufeinteilung gibt, zu sagen, oder?
Nein, also
interpretiere ich das falsch?
Laufeinteilung ist ja normal, dass sie heute noch gibt, weil du halt eine Regel hast, dass du bis 48 Stunden, glaube ich, vorher das angeben musst, wer wirklich startet. Das finde ich durchaus auch richtig, weil nachher wird jetzt noch jemand krank oder verletzt sich, dann kannst du es nicht mehr austauschen. Also das ist schon okay. Wo ich halt schon einen kleinen Rant gerne zünden würde, ist, dass auf diesen Startlisten stehen halt alle gemeldeten Athleten drin. Jetzt würde man natürlich sagen, ja, ist ja logisch, wenn du gemeldet bist, stehst du auch auf einer Startliste. Das Problem ist halt nur, dass du auch immer die Ersatzläufer offiziell melden musst. Also nehmen wir die USA, wenn wir nachher mit den 800 Metern der Männer anfangen. Josh Hoey ist ja nur Vierter bei den US Trials geworden, ist dementsprechend der Ersatzläufer für die USA, steht aber komplett unmarkiert als Ersatzläufer in dieser Liste mit drin. Und bei einem Josh Hoey...
Auch an Position 2.
Genau, auch an Position 2. Bei einem Josh Hoey hat man das jetzt ja mitbekommen, dass der Ersatzläufer ist. Aber das jetzt wirklich von jedem Land herauszufiltern, wer ist der Ersatzläufer? Wie gesagt, Josh Hoey steht auf Nummer 2 dieser Meldeliste sozusagen. Das heißt, du hast gar keinen Anhaltspunkt. Du müsstest theoretisch jetzt in jedem Verband, wo 4 Leute gemeldet sind, nachgucken, wer ist Ersatzläufer, um den explizit mit rauszunehmen. Und das ist vor allem ein bisschen nervig für eine Person in unserem Kosmos, und nämlich Adrian. Weil fürs Tippspiel ist es halt auch kacke. Der importiert natürlich die PDF-Liste. Und da stehen jetzt halt einfach alle Namen erstmal mit drauf, die auch auf dieser Meldeliste stehen. Das heißt, ihr da draußen seid gefragt, wenn ihr mittippt, zu gucken, dass ihr niemanden tippt, der Ersatzläufer ist. Also bitte nicht Josh Hoey tippen über 800 Meter, nur weil der auf Rang 2 der Meldeliste ist. Das ist auch schlecht für dich, Felix, weil du nicht einfach deine 1, 2, 3 tippst.
Da
reinsetzen kannst. Aber was cool ist, also Tippspiel ist bei mir heute auf dem Tagesplan, weil ich das jetzt Adrian Feedback geben muss, der hat schon das meiste vorbereitet. Wir werden es dieses Jahr höchstwahrscheinlich zu 99,9% so machen, dass ihr bis eine Stunde vor dem Vorlauf der jeweiligen Disziplin eure Tipps noch ändern könnt.
Oh,
das heißt, zu dem Zeitpunkt sind natürlich Startlisten schon draußen. Und da müsst ihr dann halt, weil wir werden jetzt nicht alle Ersatzläufer da rausfiltern können, sorry, das funktioniert nicht, die Zeit hat Adrian nicht, die Zeit haben wir auch nicht. Aber damit sich keiner beschwert, ihr habt also dieses Jahr die Möglichkeit, euch 24 Stunden vorher die Startliste anzugucken, zum Beispiel von den 800 Metern. Dann seht ihr, da ist kein Josh Hoey, dann nimmt ihr den Tipp wieder raus und tut da irgendwen anders mit rein. Ich kläre das, wie gesagt, jetzt heute nochmal mit Adrian alles ab. Wir haben auch irgendwie, weil die Zeit nicht da war, noch nicht richtig über Preise oder so geredet. Also ich werde auf jeden Fall einen New Balance Schuh mit reinwerfen, damit es auf jeden Fall irgendwas gibt. Ich gucke mal, ob wir sonst noch was finden. Aber ja, das Tippspiel wird kommen und ja, ist ganz cool. Also ihr könnt dann immer bis kurz vor den Vorläufen nochmal austauschen. Sprich, wenn jetzt jemand auch doppelt oder so und dann oder doppelt gemeldet ist für 5.000 und 10.000 und dann nicht antritt, dann kann man das auch nochmal ändern und hat da kein Problem. Was natürlich nicht möglich ist, ist dann nochmal zwischen Vorlauf und Finale was zu ändern, weil dann ist das Tippen natürlich Quatsch. So, letztendlich.
Ja, genau.
Aber so viel zum Tippspiel. Es wäre einfacher, wenn wir diese Startlisten mit markierten Ersatzläufern hätten. European Athletics bekommt das übrigens hin. Da steht dann immer ein R dahinter als Reserve. World Athletics anscheinend nicht. Aber bevor wir jetzt in die Liste reingehen, Felix, Hype-Level Weltmeisterschaft Tokio.
Mhm.
Von 0 bis 10, von 1 bis 10. Wo sind wir bei dir?
Definitiv eine 10. Also auf jeden Fall. Auch ich habe mir dann gestern.
Das will ich hören.
Ja, doch, nee, total. Ich habe mir gestern mal die Listen durchgeschaut und dann habe ich auch so gemerkt, okay, es gibt so ein paar Strecken, wo man schon sagen kann, ja, das sollte schon diese und jene Person gewinnen, aber ich finde, es gibt auch echt viele Rennen, die so komplett offen sind. Und
ja,
das ist, finde ich, einfach schon mal cool.
Bin ich komplett bei dir.
Und dazu kommt auch noch. Ja, sag du.
Achso, ich wollte nur sagen, bin ich komplett bei dir. Und ich finde, das Geile ist halt auch, vielleicht wolltest du das nämlich gerade sagen, dass wir halt einige Deutsche dabei haben, die halt dann auch eine Rolle mitspielen. Und das gibt mir nochmal irgendwie so dieses extra Hype-Level. Und ich habe wirklich Bock, das jetzt hier als großen Saisonabschluss, als großen Saisonhöhepunkt zu sehen. Ich finde auch dadurch, dass halt irgendwie ein paar Leute so Grand Slam Track gelaufen sind und vielleicht auch das Diamond League Finale nicht so ernst genommen haben oder da nicht aufgetaucht sind, ist halt wirklich so jetzt der Zeitpunkt, wo es zählt und wo wir dann halt doch wieder die Battles kriegen, wo niemand irgendwie eine Ausrede hat. Und das ist halt das, wo ich sagen muss, da freue ich mich jetzt gerade tierisch drauf.
Ja, genau, geht mir auch so. Ich hatte auch so ein bisschen eigentlich dafür so ein reduziertes Hype-Level gerade beim Diamond League-Finale oder so bei den letzten Diamond League-Meetings, weil ich mir immer so im Hinterkopf halt dachte, ja, auch wenn es jetzt da nicht so gut läuft, ne, man kann es mit jedem Athleten dann eigentlich, kann man sich immer noch so hinreden, dass es ja dann eh in Tokio zählt und so ist es ja auch letzten Endes. Und von daher, dann lass uns jetzt aber doch mal reingucken. Da geht nämlich schon mit den 800 Metern der Männer geht's schon los.
Ja, ich würde trotzdem noch mein Hype-Level kurz hier zum Protokoll geben. Das ist eine 9, einzig allein aus dem Grund, dass halt ein paar Entscheidungen einfach um 1 Uhr nachts sein werden.
Ah, okay.
Wegen der Zeitverschiebung. Die Abendsessions sind bei uns immer mittags, das finde ich eigentlich ganz geil.
Nur die Marathons, oder? Sind ganz nachts?
Ja, aber Felix, ich bin ja hier ein Leichtathletik-Nerd. Ich will ja nicht nur die Finals gucken. Ich will ja auch die Geschichte dahin miterleben.
Ja, ja.
Das ist die einzige Sache, warum ich gerade noch eine 9 geben würde. Weil darauf habe ich keinen Bock. Ansonsten so diese Mittagszeiten finde ich eigentlich ganz geil. Weil man kann vorher laufen gehen, man kann abends schön hoffentlich noch, also hier regnet es gerade schlimm, aber hoffentlich noch ein paar Sommertage genießen und dann schön mittags, also wenn man arbeitet, ist natürlich kacke. Sorry, habe ich gerade nicht dran gedacht, aber als privilegierte Person Leistungssportler zu sein, es ist natürlich mittags ein absoluter Traum. Und ihr könnt dann immer abends, wenn ihr arbeitet, guckt euch das gar nicht an, erst abends schön unsere kurzen Recap-Folgen dann hören, dann seid ihr auch informiert. Ist doch auch
genau.
Super. So,
genau.
Und jetzt dürfen wir reinstarten, Felix.
Sollen wir da jetzt ein Ziel... Jetzt drehe ich nochmal eine Runde. Sollen wir uns da jetzt noch ein Ziel, sollen wir das verkünden, was wir uns vorgenommen haben? Oder laden wir einfach erstmal so Sachen hoch, wann immer wir Zeit haben? Oder sagen wir jetzt, wir machen jeden Tag eine Recap-Folge?
Wir machen jeden Tag, wo was Relevantes passiert, eine Recap-Folge. Ist der Plan.
Okay.
Also wenn es jetzt einen
Tag
gibt,
uns immer noch die Hintertür
kein Deutscher offen. Gestartet ist oder wirklich keine Story ist, dann vielleicht nicht. Ich schaff's einfach energetisch auch nicht, irgendwie nach Bamberg zu kommen zum Felix, um wieder einen großen Twitch-Stream oder so zu machen, muss ich ehrlich zugeben. Dafür waren die letzten Wochen einfach zu anstrengend. Ich muss schon auch einfach mal ein bisschen durchatmen. Ich werde mal gucken.
Und dazu kommt, ich wäre jetzt auch gerade gar nicht da, zum Beispiel.
Ja, das ist auch ein Problem. Felix ist gerade nicht da. Dann ist ja auch das zweite Wochenende ist das Berlin-Marathon-Wochenende, beziehungsweise für mich dann das Tübinger Erbe-Wochenende. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, wir kriegen keine richtig sinnvolle, coole Watch-Along-Serie dahin. Deswegen machen wir die kurzen Recap-Folgen. Ich werde trotzdem mal gucken, je nachdem, wie meine Energie ist und mein Level ist, wenn irgendwie Hindernisfinale ist und da sind irgendwie Karl und Freddy mit drin oder so, ob wir dafür dann doch nochmal auf Twitch irgendwie in Watch-Along live gehen und uns das dann alle zusammen angucken oder so. Da werden wir ein bisschen spontan fluide sein dieses Jahr. Aber was hatten wir gesagt? So 15 bis 20 Minuten Recap-Folgen nach jedem Tag. Das ergibt auch gut Sinn mit diesen Mittagsstarts, dass man sich die abends oder dann morgens vom nächsten Tag gut anhören kann. Das ist unser Ziel für die WM. Und haben wir jetzt beide aufgehört, Schleifen zu drehen, sodass wir reingehen können?
Ja, genau. Waren ja nur 10 Minuten. Ja. Also jetzt Preview-WM.
Ja, 800 Meter Männer. Ihr wisst ja, das ganze Spiel, wir gehen das jetzt nicht nach Zeitplan durch und auch nicht Männer-Frauen. Die Startliste ist nun mal erst Männer, dann Frauen. Deswegen gehen wir das einfach der Einfachkeit halber wieder in dieser Rolle durch. Nicht, weil Männer besser sind als Frauen oder sonst irgendwas, sondern nur aus dem Grund. Und Felix, du bist ja absoluter 800 Meter Liebhaber. Hast ja schon seit Ewigkeiten gesagt, dass das deine Lieblingsdisziplin der Leichtathletik ist. Deswegen dürfen wir jetzt als erstes von dir hören, was ist dein Take? 800 Meter Weltmeister, wer wird's?
Ja, das Schöne bei den 800 Metern ist ja, dass es gerade so ultra schwer ist, hier jetzt einen Take oder eine richtige Prediction zu formulieren, weil es einfach eins der spannendsten Rennen wird. Man kann darauf warten, wer schon mal in den wer in den Halbfinals, in den Vorläufen rausfliegt. Das ist auch schon mega spannend. Also von daher, bei den 800 Meter ist so eine der Strecken, wo ich sage, ja, Johnny ist schon, würde ich schon sagen, dass der so ein leichter Favorit ist. Aber ganz ehrlich, das ist einfach so eng. Ich tue mir hier wirklich schwer, also werde ich mir auch schwer tun, so für meine eigene Prediction, aber da würde ich so ein Spannungslevel, wenn man mich danach fragen würde, gerade hast du mich nach dem Hype-Level gefragt, hier finde ich, ist so ein Spannungslevel auch echt ziemlich hoch, weil meiner Meinung nach das ziemlich offen ist, das Rennen, wie das ausgehen könnte.
Ja, 800 Meter haben wir immer schon gesagt, auf jeden Fall eine Disziplin, wo es sich lohnt, die Halbfinals auch spätestens mal anzugucken, weil da meistens auch ein Favorit rausfliegen kann. Ich glaube auch, dass Vagnoni und Arop für mich die beiden großen Favoritinnen sind, wenn man sich jetzt die letzten großen Meisterschaften anguckt, die Saison auch anguckt. Und dann zeigt sich ja doch oft, dass sich dann schon, auch wenn es alles eng ist, die oft vorne sind, auch dann durchsetzen bei so einer Weltmeisterschaft. Mein Hot Take so ein bisschen, ich weiß nicht, musst du jetzt sagen, ob das ein Hot Take oder nicht ist. Ich glaube, dass Donovan Brazier das Ding gewinnen könnte. Ich glaube, dass Vagnoni und Arop, wenn die sich da selber ein bisschen battlen, die haben einen großen Fokus aufeinander, dass Brazier wirklich, so wie er sich jetzt entwickelt hatte durch die ganze Saison raus, wenn er da jetzt eine gute Vorbereitung hinbekommen hat, Richtung eben WM nochmal mit der Zeit, dass er da jetzt wirklich auch eingreifen kann um den Sieg. Er ist halt auch der Dritte auf dieser Meldeliste.
Ja.
Deswegen ist halt die Frage, zählt das jetzt als Hot Take oder nicht, wenn du sagst, der Dritte und eigentlich ja Zweiter, weil Josh Howie ist raus. Außer es verletzt sich noch irgendein Amerikaner. Ja, ist so ein Mittel-Hot-Take irgendwie, weil, weißt du, was ich meine? So eigentlich würde man eher so Vagnoni, Arop, so Brazier ist jetzt erst wieder zurückgekommen dieses Jahr. Lässt du es durchgehen als Hot-Take? Brazier hat jetzt auch nicht.
Ja, doch würde ich schon sagen. Oder vielleicht als lauwarm.
Okay.
Classic Lukewarm-Take.
Fair.
Ja, weil
fair.
Gehen wir ich mit. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele so Head-to-Head Races Brazier hatte eben mit Arop, mit Vagnoni. Also von daher, doch, würde ich schon sagen, kann man schon in Richtung
ja, Kategorie halt
Hot Take definitiv so halt formulieren.
Er hat halt die ganze Diamond League-Saison nicht mitgenommen. Deswegen ist er in den USA geblieben, Donovan. Deswegen zum ersten Mal ist auch die Frage, die wieder so ein bisschen gegen meinen Hot Take oder warum es auch schon ein Hot Take ist, wer weiß, welche Substanz er für 3 Rennen hat. Das ist ja dann auch irgendwie die Frage jetzt mit dem Comeback. Und er hat ja wirklich 2-3 Jahre Verletzungsprobleme gehabt. Also er hat ja, klar, bei den US-Trials hat er es hinbekommen, natürlich. Aber ist dann auf dem Niveau schon...
Das Niveau halt schon nochmal anders, ne?
Ja, vor allem, wenn du es halt gewinnen willst. Ne? Also ich rede jetzt nicht über Medaille oder Top 5 oder so, aber wenn du es gewinnen willst, dann ist es halt schon nochmal... dann doch irgendwie was anderes. Was glaubst du, das ist noch die zweite Frage, was macht unser Teenager, Cooper Lütgenhaus? Kommt er ins Finale? Also er steht auf der Meldeliste, wenn man Josh Hoy mit rausnimmt, ist er 1, 2, 3, 4, 5 da? Ja.
Ich sehe ihn nicht im Finale, nee.
Ja, ich auch nicht. Also ich glaube, das wäre schon ein großer Upset, wenn der ins Finale kommen würde. Also ich glaube, er könnte schon rausschaffen aus den Vorläufen, das glaube ich schon, aber ich glaube, dass dann einfach die große Bühne und dann doch irgendwie, dass du dir anfängst, ein bisschen Gedanken zu machen und die Konkurrenz. Also ich glaube auch, dass es da im Halbfinale ein gutes Aus geben wird für ihn. Ich meine, der Junge ist, wie alt ist der? 16, 17, was hatten wir gesagt? Irgendwie so, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube sowas, ja. Also ich glaube, Autofahren darf der in Deutschland noch nicht, ja, genau. Aber, Max, Alex Stepanov, was denkst du denn? Was sind seine Ziele? Was dürfen seine Ziele sein?
Ja, ich glaube, das Ziel muss sein, Halbfinale zu kommen. Ne? Also eine Runde zu überstehen, damit musst du da hinfahren. So gut er sich entwickelt hat, muss man ja auch immer noch sehen, Alex ist immer noch jung. So, das ist seine erste Saison auf diesem Niveau. Und dann ist halt auch eine 1,44 in Funkstadt einfach keine 1,42 oder 1,43, was da ganz vorne in der Weltspitze gelaufen wird. So, also...
Ja, man muss schon ganz schön lange scrollen, bis er dann auftaucht in der Meldeliste.
Ja, und da muss man sagen, es ist schon einfach ein großer Erfolg für ihn, sich so souverän qualifiziert zu haben dieses Jahr. Und dann gehst du da rein und sagst, ich lege alles in diesen Vorlauf und versuche mich da fürs Halbfinale zu qualifizieren. Und ich glaube, dass er da eine Außenseiterchance drauf hat.
Ja.
Persönlich würde ich sagen, wahrscheinlicher ist, dass das einen Vorlauf ausgibt, einfach weil das Niveau so hoch ist. Und so eng ist über die 800 Meter. Und ich glaube, dass Alex wirklich trotzdem ein gutes Rennen machen kann, trotzdem bei einem Vorlauf aus auch zufrieden nach Hause gehen kann und sagen kann, hey, das war jetzt meine erste Weltmeisterschaft. Und das ist so diese Weltmeisterschaft, die extrem wichtig ist für die Weltmeisterschaft in 2 Jahren dann und für Olympia in 3 Jahren. Da schon mal jetzt diese Erfahrung zu haben und nicht erst in 2 Jahren, wo du dann schon eigentlich nochmal auf einem höheren Niveau bist und vielleicht sogar um Finale träumen kannst oder so, dass das nicht deine erste Weltmeisterschaft ist.
Ja.
Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt dieses Jahr für Alex und der kann da befreit auflaufen und den sollten wir auch einfach da sein Ding machen lassen und egal, was dabei rauskommt, geile
Saison. Dass er da ist, schon cool, genau.
Feiern. Ja.
Dann kommen wir zum, was ich würde sagen, ne, wie in den ganzen letzten Jahren, eins der spannendsten Laufentscheidungen überhaupt. Wenn man jetzt vielleicht nicht die deutsche Brille aufhat. Wobei doch auch dann eigentlich. Also 1500 Meter der Männer. Wer gewinnt? Und welchen Platz macht Jakob Ingebrigtsen?
Ja, also ich gehe da rein und sage, Jakob gewinnt das Ding nicht.
Okay.
Also vielleicht fangen wir mal von der Seite an. Also ich glaube nicht, dass Jakob Ingebrigtsen 1500 Meter Weltmeister wird. Er ist es in Paris schon nicht geworden und mit den ganzen Verletzungsproblemen, die er jetzt hatte, sehe ich es einfach nicht. Er hat zwar selber gesagt, ja, er würde nicht am Start stehen, wenn er nicht 100%ig in Shape ist, Aber trotzdem ist das Niveau einfach so angestiegen, ist es so zusammengerückt, wie man eben in Paris ja gesehen hat, dass ich einfach nicht glaube, mit einer trotzdem suboptimalen Saison wegen der Verletzungsprobleme, dass er dieses Ding gewinnen kann über 1500. Und für mich,
weil du glaubst, dass er doch nicht in Bestform ist, oder weil du glaubst, dass ihm Rennen fehlen?
Was ja dann bedeuten würde, dass er nicht in absoluter Bestform ist. Also ich glaube nicht.
Ja, weiß ich nicht. Schon mal, zum Beispiel, er ist ja im Winter in die Halle gegangen und ist Weltrekord gelaufen. Ohne irgendwelche Rennen davor. Was spricht jetzt dagegen, dass er jetzt das auch macht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass er dafür schon zu viele Probleme hatte und dass es nicht diese absolute Weltrekordform ist, mit der er da hinkommt. Mhm. Und ich glaube halt auch, selbst wenn er ein perfektes Jahr gehabt hätte, dass es weiter schwierig geworden wäre für ihn, diese 1500 Meter Rennen bei Meisterschaften halt zu gewinnen. Weil du siehst halt, es trauen sich jetzt alle 3,27, 3,28 mit anzulaufen. Und da gibt's aus meiner Sicht einfach ein, zwei Leute, und das hat Paris gezeigt, die dann halt auf den letzten 100 ihn schlagen können. Und so die beiden Sachen kombiniert miteinander sorgen dafür, dass ich sage, dass Jakob Ingebrigtsen nicht 1500 Meter Weltmeister wird. Und ich glaube halt, um ehrlich zu sein, für mich sind die zwei Favoriten einmal Nils Laros, so verrückt das ist. Hätte man vor der Saison vielleicht nicht gedacht, dass man ihn jetzt wirklich als Goldfavoriten sieht. Also klar, der war schon im Olympiafinale, dass der dazugehört, ist selbstverständlich. Aber nach dem, was er da eben in Eugene bei der Diamond League gemacht hat und jetzt auch in den letzten Diamond Leagues gezeigt hat, wie er einfach allen diese letzten 100 davongelaufen ist, das war schon einfach beeindruckend. Und warum? Das hat er ja auch in schnellen Rennen gemacht. Ist jetzt ja nicht so, dass er das nur bei 3,35er Endzeiten machen kann. Und dann musst du halt schon sagen, wenn kein anderer das ganze Jahr über gezeigt hat jetzt, dass er da die letzten 100 mithalten kann, warum sollte das jetzt in Tokio anders sein?
Also ich sehe auch, also mein Tipp, glaube ich, wird sein Laros, Ingebrigtsen und dann Kerr oder vielleicht doch Hocker. Für mich so komplett schwer einzuschätzen. Kerr aber auch sau schwer einzuschätzen. Weiß ich überhaupt nichts drüber.
Kerr, wirklich, finde ich auch ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich persönlich, also wenn ich Tipp spiele, gehe ich wahrscheinlich auf Cole Hocker. Ich glaube, dass Cole Hocker ein bisschen unter auf 1, ja.
Okay.
Weil er ist Olympiasieger. Er hat aus meiner Sicht gezeigt, dass er immer zu den Meisterschaften zu 100% voll da ist. Und er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er die letzten 100 von Laros matchen kann, aus meiner Sicht. Also wenn ich jetzt überlege, von dem, was Nils Laros die letzten Rennen gezeigt hat, wo er ja auf den letzten 100 immer allen anderen eine Sekunde eingeschenkt hat, was sehr, sehr viel ist auf dem Niveau. Wer ist derjenige, dem ich einen Endspeed zutraue auf den letzten 100, um da mit einem Nils Laros mitzuhalten? Und da ist der Name für mich Cole Hocker. So, deswegen würde ich den da in den Mix mit reinwerfen wollen. Und dann gibt es weiter viele Namen, über die wir diskutieren können. Also der Jahresschnellste ist immer noch Azedine Haps mit seiner 3,27. Den fand ich jetzt nicht in den letzten Wochen so, dass man sagen muss, der ist da jetzt ein Goldfavorit. Ich glaube auch nicht, dass er eine Medaille holen wird. Aber was ist mit einem Jonah Kowicz aus den USA? Der ist US-Champion, hat am Anfang da das Diamond League Rennen auch gewonnen, hat sich nicht viel gezeigt, kommt eigentlich von den 800. Nicht, dass das jetzt unbedingt ein Merkmal ist, aber der kann auch unter 3,30 laufen und hat auf jeden Fall auch einen Endspeed. Also das ist auch noch so ein Name, über den redet man irgendwie nicht so viel, an sich gibt es keine riesigen Gründe, den auszuzählen, außer man sagt halt, okay, als er von den 800 Meter kommt er mit 3 Runden nicht klar oder hat vielleicht auch über 1500 nicht diese taktische Erfahrung. Aber ja.
Er hat halt noch eine PB, die 3 Sekunden langsamer ist als von 3, 4 Leuten, die noch mit von der Partie sind, würde ich sagen.
Das Spannende ist ja auch, wie wird dieses Finale dann gelaufen werden? Weil normalerweise war ja so, einer von den Chariots oder eben Jakob machen es halt schnell. So, jetzt sind wir aber dieses Jahr ja nochmal in eine Ära gekommen, wo halt wirklich Gott und die Welt, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, unter 3,30 läuft. Das heißt, aus meiner Sicht, es kann niemanden geben, der das Selbstbewusstsein hat, das von Anfang an von vorne zu gewinnen, indem er es einfach nur schnell macht. Und dann kommst du in eine Situation, dann wird es nachher so ein Rennen, wie wir es jetzt auch letztens bei der Diamond League gesehen haben, dass das so in einer 3:33 gewonnen wird oder so. Und dann bringst du natürlich noch ganz andere taktische Dynamiken und Positionierungstaktiken mit auf den Plan. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir mal wieder ein etwas taktischeres Finale sehen werden über 1500 Meter als das, was wir von den letzten Jahren jetzt gewohnt waren.
Ja, also ich glaube halt auch, ne, in den letzten Jahren mag man noch so dann als Fan diskutiert haben, Ingebrigts und Jared, die müssen schnell machen, um zu gewinnen. Ich glaube, jetzt musst du es halt schnell machen, wenn du eine Medaille sicher haben möchtest und einfach ein bisschen aussortieren möchtest, dass es nicht so ganz so voll wird dann auch am Ende. Ne? Also wenn du sagst, ich will hier safe eine Medaille haben, so aus einer Sicht von Hubs zum Beispiel, oder ich schaue gerade drauf, oder auch, ja, na der weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das, ne, es hat sich so ein bisschen verändert, dass es geht nicht mehr um Sieg, um es schnell zu machen, sondern es geht eher so um Platz 1 bis 4. Der sollte gesichert sein und dann deswegen musst du es schnell machen, weil sonst Vogelwild wird, ja.
Und da sage ich aber, keiner von denen hat das Mindset.
Macht es.
Ich will irgendwie Platz 4 oder Platz 3 safen. Die haben alle schon Dinge gewonnen und da kannst du dir sicher sein, dass keiner von denen, das sind halt keine Trials, wo du sagst, ja okay, Ziel ist halt Top 3, damit ich halt irgendwie dann zur WM fahre, ja, sondern ich glaube schon, dass sie vom Mindset her alle sind, die wollen gewinnen. Über einen haben wir gerade noch kurz nicht geredet. Was glauben wir denn, was Fanuel Kipkoske Coach macht bei der Weltmeisterschaft? Also der hat ja die Diamond League Saison eigentlich in dem Sinne, außer jetzt halt die Niederlage gegen Lagos. Und Azedina hat ihn auch in dem ersten Rennen da geschlagen, aber eigentlich ist er ja so stark, die Story dieser Saison und der Diamond League auch. Glauben wir, dass der eine Chance hat zu gewinnen?
Ja, doch, glaube ich schon. Also ich glaube, er hat eine Chance. Ja, Punkt.
Also ich glaube, ihm würde ein schnelles Rennen auf jeden Fall zugutekommen. Also ich glaube, dass er positionierungstechnisch in einem etwas langsameren Rennen Probleme bekommen könnte. Und da sehe ich auch nicht unbedingt das Finale. Ich habe auch, wir hatten ja auch ein paar kenianische Athleten jetzt wieder hier und ich weiß gar nicht, mit wem ich da letztens noch drüber geredet habe. Ich glaube, mit irgendeinem Manager darüber. Ich glaube sogar mit dem Manager von Jona Kovic. Nee, gar nicht. Ja, egal. Auf jeden Fall mit irgendwem habe ich darüber geredet gehabt, dass halt das Problem auch oft ist für diese afrikanische Nation, dass halt Athletics Kenia auch, die buchen halt die billigsten Flüge, egal ob es halt dreimal umsteigen ist und zwei Tage dauert, so. Und das ist alles nicht ganz so professionell wie europäische oder amerikanische Setups da. Hm. Und gerade mit drei Runden etc. bin ich gespannt, ob das nicht dann doch wieder da ein paar von den afrikanischen Favoriten halt einfach ungünstig mitspielt, was mir auch übelst irgendwie leid tut, weil sowas sollte eigentlich keine Meisterschaft entscheiden. Aber man hat es ja schon oft genug gesehen, dass dann doch gute kenianische Athleten gerade bei dem Höhepunkt schon am Struggeln waren, auch teilweise. Robert, die große Frage, Robert Faken, der Traum vom Finale, hat er ja mehrfach selber gesagt, dass das der Anspruch ist, dass er das erreichen möchte. Daran muss man es wahrscheinlich dann auch messen dieses Jahr. Mhm. Und er wird sich selber daran auch messen. Von daher finde ich das auch vollkommen okay. Glauben wir dran?
Ich frage mich, so wo auf der Trendkurve sich Robert befindet. Also ist es noch neutral? Oder ist er schon auf der absteigenden Kurve? Ich weiß es jetzt nicht. So richtig auf einem komplett aufsteigenden Ast, Formkurve nach oben, finde ich, sah jetzt in den letzten Rennen nicht aus. Ich weiß, wir haben ja gesagt, ja, Training, dann lange Anreise mit dem Flug aus den USA zum Finale. Aber ja, so ganz sicher wie noch vielleicht so bei deutschen Meisterschaften, da hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall kommt er ins Finale. Ist es jetzt bei mir nicht mehr durch diese letzten Rennen, die ich von ihm gesehen habe. Wie ist bei dir? Bist du sehr optimistisch?
Schon, ja. Also ich verstehe den Punkt, dass man mit Zürich darüber diskutieren kann, wohin geht die Formkurve. Ich gehe aber komplett mit der Begründung mit, da war nicht so der hundertprozentige Fokus drauf, das war die Anreise. Er hat selber gesagt, im Training läuft es eigentlich richtig gut und im Training hat er auch nochmal einen Fortschritt gesehen zu bei den deutschen Meisterschaften und da vertraue ich einfach drauf und da setze ich meine Energie hinter. Trotz dessen muss man natürlich sagen, auch für den Robert, auch mit den Leistungssprüngen, die er dieses Jahr gemacht hat, ist ein Finale halt keine Selbstverständlichkeit. Es gibt so 6 Namen, würde ich sagen. Da zählt ein Jakob dazu, wenn er fit ist. Da zählt ein Laros dazu, ein Josh Kerr dazu. Eigentlich auch ein Kohlsch, wo ich sage, ja, die haben das Niveau, dass du normalerweise sagen solltest, die kommen ins Finale. Mhm. Und Robert wird sich halt aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, ob die 12 oder 15 Leute ins Finale mit reinnehmen, aber der wird sich um so 6, 7 Plätze streiten, die wahrscheinlich so 20 Leute haben. Ja. Könnten. Ja. Und da brauchst du dann halt auch einfach einen guten Tag und musst auch einfach dann die richtigen Entscheidungen im Halbfinale letztendlich treffen. Und ich hoffe einfach nur, dass er nicht stürzt und dass er da einfach mal das Rennen durchbringen kann, was er sich vorstellt und was er auch drauf hat. Und dann gehe ich jetzt hier mit einem optimistischen Tipp rein und sage, wir werden den Robert Faken im Finale sehen bei der Weltmeisterschaft.
Ja. Max, jetzt haben wir die 800 und die 1500 besprochen. Dazwischen liegt quasi als Wettkampfstrecke noch die 1000 Meter. Vielleicht können wir da in einem Nebensatz mal drüber sprechen, dass Funkstadt, was wir gepreviewt haben ein bisschen, aber jetzt noch gar nicht angesprochen haben, einfach komplett verrückt wieder war.
Welches Meeting war komplett verrückt?
Ach, Trier, sorry, nicht Funkstadt. Trier, ja, ja.
Aber es wirkte wie Funkstadt, also da gehe ich komplett mit dabei. Ich habe mir auch die Ergebnisse aufgemacht und dachte so, habe ich jetzt hier irgendwie was vertauscht mit Funkstadt und Trier? Also ich verstehe, woher die Verwechslung kommt.
Ja, genau, also da auch irgendwie völlig wild. Was sind so die Leistungen, die man da ansprechen muss, würdest du sagen?
Ja, bei 1000 Meter ist fast Weltrekord gelaufen worden von
Ouattaoui, vom OIC.
Uralt-Weltrekord, 2:12 ist, glaube ich, Ataoui gelaufen. Ich glaube, 2:11:09 oder so,
ja,
ist der
so
Weltrekord oder irgendwie
Sekunde.
Sowas. Ja. Ja, aber vollkommen verrücktes 1000-Meter-Rennen. Bei den Männern auch vorne die 1500 wieder in der 3:31 oder so weg. Auch krasse Bestzeiten. Da ist auch Elliot Vermeulen, ein Belgier, der auch 19 ist, irgendwie eine 3:33 oder so gelaufen. Und auch wieder irgendwie 4, 5 Leute, die sich von der 3:35 irgendwie auf eine 3:32 gesteigert haben.
Macht man
und die Frauenrennen waren aus deutscher Sicht sehr spannend, aber vor allem aus Sicht von Leuten, die wir bei der WM haben. Deswegen würde ich sagen, darüber quatschen wir nochmal, wenn wir gleich zu den Frauenrennen kommen.
Ja, okay. Okay. Alles klar, machen wir so.
Ja, perfekt. Klar.
Achso, ein Trier-Gedanken muss ich noch, noch kurz anbringen. Und zwar bitte, liebe Leichtathletik-Veranstaltungen, nimmt die Tore vom Platz. Nehmt einfach die Fußballtore vom Platz, weil das stört so irgendwie das Visuelle. Da standen halt, also die Rennvideos, die ich gesehen habe, waren oft so vom 1500-Meter-Start, dann quasi so rübergefilmt auf die Ziellinie und dann schaust du halt immer an diesem Tor vorbei und man hat so, möchte sich immer so an der Seite irgendwie so rüberlehnen, dass man vorbeigucken kann, was auf dem Bildschirm schwer ist. Also das wäre meine Bitte in Zukunft einfach.
Du weißt schon, dass wir in Deutschland leben und es gut sein kann, dass du irgendwie eine Genehmigung dafür brauchst, um diese Tore zu entfernen und dass irgendwie entweder ein Beamter da im Urlaub gerade ist oder der Fußballverein, das geht gar nicht.
Abflexen.
Der Platzwart stellt sich quer.
Einfach abflexen.
Es ist ein Fußballstadion, ihr könnt da zwar laufen, aber die Fußballtore bleiben stehen. Aber ja klar, von den visuellen Shots gebe ich dir natürlich recht.
Tun wir uns bei den 5000 Meter der Männer leichter zu sagen, das sind die 1, 2, 3. Nö, ne?
Nee, aber die 5000, und das wird das gleiche nachher sein bei den 10.000, haben aus meiner Sicht die spannende Storyline, dass und gerade bei den 10.000 nachher, dass du einfach sagen musst, es sind nicht mehr die Afrikaner, die wirklich da die absoluten Favoriten sind. Und klar, über 5000, deswegen habe ich gerade so ein bisschen im Kopf schon zurückgerudert, ist natürlich Jakob Ingebrigtsen der bei den großen Meisterschaften die 5000 jetzt in letzter Zeit dominiert hat. Und das ist auch das Rennen, wo ich glaube, dass Jakob da seinen Titel holen könnte. Okay. Also da bin ich wesentlich mehr confident als über 1500, weil ich glaube, dass da seine Ausdauer und vielleicht auch die Klasse, die er dann besser ist am Ende, einfach, da ist noch eine größere Gap. Und ich glaube, er hat eine sehr, sehr gute Chance, sich ja, da das Ding einfach zu holen. Und ansonsten ist es weit offen, das Ganze.
Ja, also ich sehe da ehrlich gesagt auch, sehe da auch Ingebrigtsen eigentlich sogar in der Favoritenrolle, weil jetzt die Zeiten, die dieses Jahr gelaufen wurden, für die Individuen waren sie schon sehr stark, aber es ist jetzt noch niemand unter 12,40 gelaufen. Ich meine, Gebrevet hat es irgendwie gefühlt 25 Mal versucht, aber hat irgendwie immer nicht so geklappt. Genau, wenn man in die Startliste schaut, dann fehlt halt die ganzen ugandischen Läufer so aus den letzten Jahren.
Die sich auf die Straße konzentrieren.
Ja, genau. Also ist jetzt keine Überraschung, dass sie nicht da sind, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen auffallend. Aber wie du gesagt hast, ja, also bis man den ersten Kenianer sieht, dauert es ein bisschen, aber gut, du hast drei Äthiopier in den Top. Was ist das hier? 7, ne? Also von daher, da sind schon Afrikaner auch mit dabei.
Ja, aber auch von denen, so Binyam Mehari läuft eine gute Saison. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der von den Äthiopiern am stärksten sein sollte. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass da irgendwer von den Amerikanern, Almgren, George Mills, Chris Lee, dass sie Angst haben vor Kuma Girma und Hagos Gebrevet und auch Yomif Kielcha. Ich weiß gerade nicht, wer von denen jetzt wirklich die 5 läuft und wer da jetzt Ersatz ist tatsächlich. Aber das ist nicht mehr so, dass du da sagst, ja, die sind da favoriert davor. Und dann glaube ich eben auch, George Mills hätte ich zum Beispiel mit der Form am Anfang des Jahres da auch ganz oben hingesetzt. Ich fand ihn jetzt vom Endspeed her in Zürich noch nicht ganz so stark. Hatte ja auch das Problem mit seiner Handgelenksbruch oder was es da war. Oder Armverletzung auf jeden Fall. Dann muss man einfach sagen, sind da auch ein Nico Young, der hat ein Diamond-Rennen schon dieses Jahr für sich entschieden letztendlich. Warum sollte der nicht das auch gewinnen können? Und dann hast du auch wieder Nils Laros, ist auch über 5000 Meter mit drin. Da glaube ich halt, dass wenn Jakob das eben schnell macht, das Rennen, oder irgendwer schnell macht auf den letzten 3000, dass du dann auf der Distanz schon ein bisschen, gerade wenn es dann nach den 1500 ist und schon so viele Rennen in den Beinen sind, dass du da so ein bisschen diesen absoluten Kick rauslaufen kannst aus Nils Laros. Aber ja, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Und es gibt ein Szenario, wo wir keinen Afrikaner auf dem Podest sehen werden über 5000.
Ja. Gibt es ein Szenario, wo wir Mo Abdellahi nicht im Finale sehen?
Nein.
Aus deutscher Sicht.
Nee, also glaube ich nicht. Ich glaube, der hat sich in eine Position gebracht, wo der sich in dieses Finale laufen wird. Und ich glaube auch, dass er im Finale auf jeden Fall eine Chance hat, Top 8 zu laufen, wenn er sich das vom Kopf her zutraut. Bei einer Medaille sehe ich ihn jetzt ehrlicherweise noch nicht. Das wäre auch, glaube ich, sehr, sehr crazy, da mal wieder einen deutschen Medaillengewinner zu haben. Aber ich sehe den...
Platz 5, 6 kann ich mir schon vorstellen, aber Medaille, boah.
In der perfekten Welt, ja. Wie gesagt, also Top 8 traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und damit sage ich halt auch, ist er für mich eigentlich ein sicherer Finalkandidat, ja.
Was macht ein Bakali da auf der Meldeliste?
Ist auch nach den Hindernissen, die 5. Hindernisse sind ja relativ am Anfang mit dran. Also könnte schon sein, dass er das machen wird. Ja, das weiß ich nicht, was er vorhat. Oder ob es einfach so ein Sicherheitsding ist, da mal zu melden, falls man irgendwie dann doch über die Hindernisse hinfällt oder so, keine Ahnung. Was macht denn Flo, ist die wichtigere Frage.
Ja, boah, also das ist, glaube ich, die Frage. Also wenn es taktisch wird und die wirklich sagen, die letzten 600 sind schnell, kann ich mir schon vorstellen, dass Flo mit seinem Kick, also ich meine, das musst ja du sagen, ist der Kick von Flo, wie langsam muss es sein, dass der Kick von Flo gut genug ist, über, sagen wir, 500 Meter, 400 Meter, dass er dann ins Finale kommt?
Wenn der Vorlauf über, also, oder die nennt es ja, glaube ich, Halbfinale dann direkt, weil es gibt ja nur eine Runde vom Finale, wenn du da einen Quali-Platz kriegst, der langsamer ist als 13,05, dann glaube ich, dass Flo eine Chance hat, ins Finale zu kommen. Also wenn alle, es gibt ja keine Zeitschnellsten mehr, sondern einfach nur die ersten, ich glaube, es werden dann wahrscheinlich die ersten 8 sein, in jedem Halbfinale, die ins Finale kommen. Wenn da ein Platz frei ist, der nicht schneller ist als 13.05, dann glaube ich, hat Flo eine Chance. Mhm. Er hat das aus meiner Sicht in Brüssel gezeigt, dass er da auch mitkicken kann. Er hat es bei den 3.000 in Bergen gezeigt, dass er Norders auch wegkicken kann. Klar, das war eine 3.000, keine 5.000, aber auch in Zagreb, er kann da mitlaufen auf jeden Fall. Wenn es so wird, dass es Richtung 13.00 oder 12.55 oder so geht, was ich aber auch nicht glaube, dann hätte er wahrscheinlich irgendwo dann doch ein Problem, muss man einfach sagen. Aber ich bin, und das ist jetzt kein Freundschaftscall oder so, ich bin recht optimistisch, dass Flo da eine gute Chance hat.
Ja.
So, also
ich glaube,
wird heiß sein.
Also ich glaube, Flo läuft nächstes Jahr unter 13 Minuten. Und ja, deswegen ist für mich so ein, gehst du mit, ne? Ja, und deswegen ist für mich so ein bisschen die Frage, wie nah ist er da schon dran? Und wie du gesagt hast, ne, so eine 13.05, ja, auch vielleicht eine 13.03 geht, oder 13.04 geht vielleicht auch schon. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ne, was man damit holen kann, ne?
Können wir vielleicht eh sagen, der X-Faktor wird ja ein bisschen sein. Tokio sind ja auch schwierige klimatische Bedingungen. Mit der Luftfeuchtigkeit, mit der Hitze. Deswegen haben ja alle das ganze Hitzetraining gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern das Stadion runtergekühlt wird. Da wird man natürlich auch sehen, wie jeder einzelne Körper reagiert. Sowohl der von den Deutschen als auch der von den Konkurrenten. Das wird eh eine große Frage sein. Also ich glaube eher, dass eher so ein Ding wird, wo du 13.20 oder 13.25 läufst in den Halbfinals. Und da wird es einfach drauf ankommen, ob Flo es schafft, sich vernünftig zu positionieren. Und da hoffe ich einfach, dass er nicht zu lange wartet, um sich in eine gute Position zu bringen. Ja, und dann kann das auf jeden Fall klappen mit dem Finale. Aber klar, der ist jetzt im Gegensatz zu Mo jemand, wo ich sagen würde, da ist das Finale das große Ziel. Und ähnlich wie Robert, da wird es wahrscheinlich auch hinten über 5, 6 Plätze geben, die 20 Leute irgendwie kriegen
sich ausmachen wollen,
könnten.
Ja.
Und Flo hat eine Chance, da reinzurutschen. Kann aber genauso gut nicht klappen.
Ja, cool. Okay, dann, es wird länger und länger und länger. Kommen wir zum 10.000.
Aaron Biedenfeld gewinnt.
Okay.
Nein, Jokos. Glaube ich nicht. Ja.
glaube ich auch Gabi. Nicht. Liebe Grüße.
Are Gabi, aus meiner Sicht so ein bisschen der Favorit. Da stehen natürlich ganz vorne jetzt schon die Kenianer und die Äthiopier mit drauf auf der Startliste. Ich glaube, dass Nico Young und Grant Fisher eine gute Möglichkeit haben, da über 10.000 Meter das Ding zu holen.
1-2.
Vielleicht sogar, ja.
Krass.
Ist nicht auszuschließen aus meiner Sicht.
Okay.
Weil wer macht dir Angst? Also, ja, Are Gabi, klar. So, der hat aber auch noch nichts gewonnen, so richtig. und Are Gabi ist mal heiß, mal kalt, so gefühlt. Also, den habe ich auch schon bei der Hallen-WM im Vorlauf weggemacht. So, also, und das sollte eigentlich nicht passieren bei seiner Klasse. Deswegen, I don't know, und dann auch, ja.
Was ist mit so jemand wie,
ich weiß nicht,
Mo, was mit so jemand wie Mo Ahmed zum Beispiel? Ach, oder
ja, aber hat man von dem dieses Jahr schon viel gehört und gesehen?
Nee.
Ja, eben. Deswegen glaube ich, dass der auch nicht mehr diesen. Ja, aber Kjelca schafft es auch irgendwie, die Dinge nicht zu gewinnen. So, Kjelca wird das wahrscheinlich wieder schnell machen, aber auch da, du hast ja auch in Oslo gesehen und so weiter, dann übersportet Nico ihn zum Beispiel am Ende.
Ja.
Und ein Grant, glaube ich, auch.
Ja.
Also, das sind so Dinge, wo ich halt einfach sage. Also Are Gavi ist für mich derjenige, der sich schon schlagen könnte. Barega kannst du natürlich auch nie ausschließen, so, aber da werden, also ich glaube, das wird eine letzte 100 geben, wo da 5 Leute nebeneinander sein werden und die Amis da auf jeden Fall im Mix mit drin sind.
Lobalu könnte auch theoretisch noch, aber war jetzt auch nicht so.
Lobalu kann gar nichts.
War jetzt auch nicht so gut.
Der war die ganze Zeit verletzt. Also das Zürich Diamond League, das Rennen war ja eigentlich komplett auf Lobalu abgestimmt und der konnte selbst da nicht antreten.
Ja.
Also glaube ich nicht, dass Lobalu da was ausrichten kann. Das kannst du natürlich sagen, Jimmy so mit dem Diamond League Sieg jetzt in Zürich über die 3. Aber irgendwie sehe ich bei einer Meisterschaft, ne? Ja, würde ihr eigentlich noch mehr entgegenkommen. Also eigentlich, aber Ja, wobei, weißt du, ich glaube irgendwie nicht bei der Meisterschaft, dass Jimmy eine Medaille holt. Ich weiß nicht warum so, aber irgendwie glaube ich einfach nicht, dass er es da im Spurt dann macht. Mhm. Almgren darfst du auch nicht mit rausnehmen, wenn du es dir anguckst. Mhm. Ja, ach komm, mehr kann ich dazu eh nicht sagen jetzt.
Gut, also wo ich gar nichts dazu sagen kann aus internationaler Sicht, ist der Marathon. Gut, schließen wir uns da an. Also was macht Amanal? Was macht Amanal? Trauen wir dem eine Medaille zu? Amanal Petros? Ja. Okay, sehr gut. Welche? Sag schnell.
Bronze.
Bronze, okay, wunderbar.
Ja gut, einfach dann. Die sicherste mal sagen.
Richard?
Richards Traum ist ja eine Top 8 Platzierung und der war ja auch mit in St. Moritz auch viel mit ihm unterhalten, und wenn man sich die Startlisten so anguckt, da fehlen schon international viele, viele große Namen. Es gibt nur 5 Leute mit einer PB unter 2,05. Also ich glaube, dass Richard genauso eine Medaillenchance hat wie Amanal tatsächlich.
Oh krass.
Und ich glaube, dass die beide Top 8 laufen könnten. Bei Amanal weiß ich jetzt nicht, wie die Vorbereitung gelaufen ist und alles. Mhm. Und wie sehr der Fokus jetzt auf dieser Weltmeisterschaft ist. Aber Richard
Amanal hat
ist, glaube ich, voll
jetzt,
konzentriert. Und da Amanal, ja.
Ja, okay. Ich glaube, das ist schon mal ein Vorteil.
Ja. Für was?
Gegenüber allen Nike-Schuhen zum Beispiel. Ja.
Okay. Du glaubst, der Puma-Schuh ist besser als der Nike-Schuh?
Ich glaube, der Puma ist besser. Ja, der Puma ist besser als manche Nike-Schuhe und als alle Adidas-Schuhe. Wenn man den Studien glauben darf, also ist der Puma-Schuh im Moment eigentlich der krasseste. Klar gibt es große Abweichungen so von Läufer zu Läufer, Läuferin zu Läuferin, aber nee, glaube ich schon, ist schon gerade auf der Straße schon, kann es schon ein massiver Vorteil sein.
Also Marathon kann natürlich immer viel passieren, aber ich meine, Bashir Abdi und Abdi Nagee, Niederländer, also Belgier und Niederländer, die haben es bei den letzten Meisterschaften ja auch aufs Podium geschafft. Also warum sollte das jetzt nicht das Jahr sein, wo Amanal und Richard draufkommen? Mir ist schon klar, dass wir jetzt hier jede Disziplin eher optimistisch natürlich durchgehen
ja,
und sich nicht
jetzt, wo du sagst.
Und sich nicht und sich wahrscheinlich jetzt nicht, also ist ja logisch, wird nicht alles perfekt laufen für jeden, aber trotzdem muss man einfach sagen, bei dem Feld da gibt es eine Chance, dass das passiert. Dass die Jungs da oder eine, also beide werden es nicht machen, aber dass einer da aufs Treppchen läuft. Klar, why not?
Okay. Aufs Treppchen laufen. Genau, why not us? Aufs Treppchen. 3000 Meter Hindernis der Männer. Wie viele Medaillen?
Eine.
Freddy gewinnt. Du sagst natürlich, Freddy gewinnt. Freddy wird Weltmeister.
Ich würde gerne sagen, Freddy wird Weltmeister. Und ich glaube auch.
Und das muss er machen, dass er Bakali schlagen kann.
Hinterherlaufen. Hoffen, dass Bakali oder Girma es schnell machen.
Okay.
So. Und dann hoffen, dass die zu dritt eine Lücke gerissen bekommen. Mhm. Irgendwann auf der letzten Runde oder eine kleine Lücke aufgeht, dass die drei es untereinander ausmachen. Und dann kann er das gewinnen.
Okay. Und
mein Take, siehst du es anders?
Nö. Ja, also.
Okay, top.
Ich glaube, ja, Bakali wird schon schwer, an dem vorbeizukommen. Aber will ich nicht ausschließen. Also wahrscheinlich ist Silber ein bisschen realistischer als Gold. Ne, wenn man so in einem Tipp.
Mein ehrlicher Take.
Ja.
Ja, mein ehrlicher Take ist Bronze. Also mein ehrlicher Take ist, dass El Bakali und Girma das noch mal untereinander ausmachen und vielleicht ihm dann doch irgendwie am letzten Graben oder so dann nochmal weglaufen und er dann Dritter wird. So, das wäre jetzt der Non-Bias-Tipp, den ich hier setzen würde. Aber das Geile an diesem Rennen wird halt sein, dass du eine Runde vor Schluss nicht weißt, ob ein Freddy Rupert vielleicht Weltmeister werden kann, weil die Möglichkeit gibt es. Und das ist halt schon so, so geil. Als Freund von ihm sowieso, aber ich glaube auch einfach als Fan aus deutscher Sicht muss es ja so geil sein, irgendwie dieses Rennen zu gucken und hoffentlich in der letzten Runde noch nicht zu wissen, kann da einer von uns Weltmeister werden.
Glaubst du, Bakali sagt sich, ich mach's aber nicht schnell, weil ich weiß, dass Rupert ein schnelles Rennen braucht und ich kick einfach hinten raus, weil ich weiß, ich kann das am besten?
Ich glaube halt nicht, dass Elbakali am besten kicken kann.
Was du glaubst, ist ja klar. Was glaubst du, dass er das glaubt? Also.
Nee, ich glaube, er wird schnell machen, weil er glaubt, ich glaube, er sagt sich, dass es immer noch die beste Möglichkeit ist, zu machen. Ja. Er hat Freddy in Rabat immer noch vom Hals gehalten bekommen, auch wenn es knapp war am Ende. Aber ich glaube schon, dass er ganz genau weiß, ja, wenn ich es aber langsamer mache. Ich sage ja nicht, dass Freddy raus ist, wenn es ein langsameres Rennen ist. Ne? Also wenn die es nicht schnell machen, und dann muss Freddy es halt wahrscheinlich selber irgendwann von 600 to go oder so übernehmen. Und da bringst du ja auch als Elbakali oder Gima viel mehr Unsicherheiten mit rein. Dann bringst du einen Karl Bebendorf zum Beispiel voll mit ins Spiel aus meiner Sicht, wenn du es halt langsam machst. Und ich glaube, da, anders als bei den 1500, da sind halt Elbakali und Gima schon eine Klasse besser als die anderen. Das heißt, mit einem schnellen Rennen können die sich halt schon eine Medaille relativ sicher sichern und haben auch noch den Vorteil, dass sie sagen können, die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem noch relativ hoch, dass ich es dann auch gewinne im Vergleich zu einer 1500, wenn du es von vorne machst. Und mit schnellem Rennen meine ich jetzt auch noch nicht mal zwingend nur von vorne, also nur von, also direkt von Startschuss weg, sondern vielleicht auch so eine letzte Stelle 1200 oder so. Mhm. Das würde für mich jetzt auch in dieser Kategorie fallen. Irgendwann ergreifen die Initiative und sprengen das Feld, bevor es auf die letzten 200 geht.
Bevor Freddy selber aktiv
ist. Das ist so ein bisschen die Storyline, die ich da sehen würde.
Okay, Karl ist jetzt so irgendwo an Rang, ich mache jetzt so Pi mal Daumen, 10, 12 gemeldet. In einem langsamen Rennen traue ich ihm auch eine Medaille zu. Würde ich sagen. Auch wie du hast ja gerade schon gesagt, ja, alle unsere Vorhersagen sind mit einem Sternchen und dem deutschen oder dem Auslaufen-Optimismus zu sehen. Ist natürlich deutlich unrealistischer. Aber so ein Traumszenario 2-3, Freddy Karl oder Karl Freddy?
Ja, und das ist halt das, wo ich sage, es gibt eine Welt, in der das passiert. Aber deswegen habe ich auch gesagt, es gibt eine Medaille. Das war jetzt gar nicht so sehr drauf bezogen. Also ich glaube schon, der wahrscheinlichere, der die Medaille holen wird, ist Freddy. Ja. Ich glaube halt einfach, also dafür müsste schon so viel richtig stimmen, dass wir auf einmal zwei Medaillen holen. Das glaub ich auch, ja. Aber ich sag halt, selbst wenn, also in einem Rennen, wo Freddy sie nicht holt, das ist ja auch irgendwie aus deutscher Sicht das Schöne, steigen ja die Chancen für Karl. Ja. Weißt du, was ich meine? Also in einem Rennen, wo es langsamer ist, wo es für Freddy vielleicht schwieriger wird, wird es für Karl einfacher. Und also top wäre natürlich, wenn wir da auf jeden Fall zwei Top-8-Platzierungen holen, weil das wäre für Finanzierung und so weiter extrem, extrem geil. Ja,
das glaube ich aber schon.
Und man muss auch sagen, Karl, sage ich ganz ehrlich, dem vertraue ich auch noch einen Tick mehr mit dieser Meisterschaftssituation, mit dem Meisterschaftsdruck klarzukommen als Freddy zum Beispiel. Oder Karl hat es öfter schon gezeigt. Ich glaube, dass Freddy jetzt an dem Punkt ist, wo er es auch kann. Ich glaube, er hat zum Beispiel die Europameisterschaft letztes Jahr gebraucht, nochmal als so ein Rennen, um dann eben jetzt auch um die Medaillen mitzulaufen. Deswegen glaube ich da zu 100% am Freddy. Aber wenn man es objektiv nüchtern betrachtet, muss man sagen, bis jetzt bewiesen, hatten Karl Bebendorf eigentlich mehr, dass er das kann. Aber ja, ich meine, aus deutscher Sicht, ich glaube, da will ich jetzt auch keiner Frau zu nahe treten, aber das wird das Rennen der Weltmeisterschaft aus deutscher Läufersicht. Ja. So, also wer da was anderes sagt, keine Ahnung, da verstehe ich die Welt
nicht. Wie kriegen wir jetzt Niki noch da unter? Niki Buchholz, der dritte Deutsche. Also muss man ja erstmal sagen, die einzige Lauf-Event mit drei, auf Männersicht, mit drei Startern, die 3000 Meter Hindernis.
Hätten sogar, wenn Feld sich nicht verletzt hätte, vielleicht vier mit reinbekommen können durch den Diamond-League-Sieg von Freddy. Antwort ist die ich damals zur Europameisterschaft in München gegeben habe. Hat er keine Chance, ins Finale zu kommen. Er hat tatsächlich sogar mehr eine Chance, als ich das bei der Europameisterschaft damals gesehen hätte. Ja. Ich glaube einfach, die Saison ist relativ lang für Niki. Er musste sehr, sehr lange viel auch Energie darauf verschwenden. Qualifiziert er sich nicht. Das Rennen in Ordegem war ein Traumrennen auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, dass es da jetzt irgendwie schwierig wird, da nochmal ein Traumrennen jetzt in Tokio raus zu liefern, was man dann halt braucht fürs Finale aus seiner Sicht. trotzdem ist es nicht unmöglich. Er hat es ja bei den C-Kategorien-Meetings gezeigt. Er kann auch hinten raus gar nicht so langsam laufen und er kann die Dinge auch für sich entscheiden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, no way. Also ich würde jetzt nicht mein Leben drauf verwetten, wie ich es in München eigentlich gemacht hatte.
Okay.
Aber deswegen, ich fühle mich ganz wohl in der Position zu sagen, so hey, ich glaube, es wird schwierig für Niki, aber wenn er es schafft, dann kann ich sagen, das sind Niki und ich jetzt. Ich sage das immer vor den großen Meisterschaften, damit es dann doch funktioniert.
Okay, sehr gut. Damit haben wir die Männer. Haben wir die Männer durch, würde ich sagen. Oder?
Ja. Also genau. Außer du hast noch eine Laufdisziplin, die du dazu tun willst. So ein Ultra, Backyard Ultra Weltmeisterschaft.
ja, genau. Nee, aber es gab auf jeden Fall sehr viele Kommentare unter der letzten Folge. So viel wie noch nie, würde ich sagen. Aber nein, lass bitte nicht.
Ja. Ich möchte ganz kurz noch erwähnen, damit uns das nicht wieder vorgeworfen wird. 35 Kilometer gehen, Christopher Linke auf Rang 2 der Meldeliste. Natürlich immer einer, der sehr, sehr oft für uns in die Top 8 geht und da wertvolle Punkte holt. Und ja, mit gehen kenne ich mich nicht aus. Kein Plan, muss ich einfach zugeben. Aber da natürlich auch Deutsche, die im erweitersten Sinne zum Laufbereich mit dazuzählen. Und grad Chris Linke ist jemand, der immer um eine Medaille auch mitgeht. Und es wäre natürlich cool, wenn er da auch die WM starten könnte für uns mit einer Medaille.
So sieht's aus.
So, jetzt zu den Frauen.
Jetzt zu den Frauen. Also hier tue ich mir jetzt ein bisschen einfacher. Die 800 Meter gewinnt zu 100% Keely Hutchinson. Und ehrlich gesagt, da würde ich mich auch breitschlagen. Ich glaube, hier würde ich 1, 2, 3 tippen. Keely Hutchinson vor Audrey Vero und Georgia Hunter-Bell.
Ja, kann man durchaus so mitnehmen.
Ich höre ja gar keine Widerworte.
Ja, ich glaube, beim Siegtipp darf man es eigentlich nicht zerdenken. Also ich bin so ein bisschen durchgegangen und habe mir so gesagt, ja, die könnte theoretisch und in der irgendwie, die hat ja auch eine Chance, Keely zu schlagen. Aber ich glaube schon, dass einfach nicht zu viel drüber nachdenken. Keely war so dominant jetzt, die beiden Diamond League Rennen, die sie dann gelaufen ist nach dem Comeback. Keely wird das Ding einfach holen. Und ja, Audrey Vero und Georgia Hunter-Bell, das ist auf jeden Fall vollkommen okay, das so zu tippen. Also ich glaube, man kann für einige dahinter auch ein Argument finden, wie die es aufs Podium schaffen. Also für eine Duguma, für eine Nove oder auch ja für eine Segodisu zum Beispiel. Aber stärker sind die Argumente halt für die ersten drei. So, deswegen finde ich das ausnahmsweise mal, Felix, durchaus fairen Call, das so,
macht Sinn, ne?
So zu sagen. Wahrscheinlich wird es dann doch wieder nicht so kommen,
Wir haben 7 Frauen mit Zeiten unter 1,56 und dann nochmal 7 mit einer 1,57. Also echt ganz schön schnell. Die schnellste Deutsche, immer noch Smilla Kolbe mit ihrer 1,59,02. Von relativ am Anfang des Jahres, aber dann Deutsche Meisterin geworden. Die ist auf jeden Fall motiviert, die hat Bock zu laufen. Habe ich in ihrem Podcast gehört. Kleine Empfehlung an der Stelle. Grind and Glow Podcast.
Der wie heißt. Genau, also da auf jeden Fall reinhören. Alles hautnah mitkriegen.
Genau, da kam schon auf jeden Fall ein bisschen Tokio-Vorfreude auch auf. Und dann kommt jetzt bei mir auch noch mehr Tokio-Vorfreude auf. Weil Maitje jetzt ja nicht in Pfungstadt, sondern in Trier zum Glück, also wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, hoffentlich gibt es irgendwie so einen Aufwindmoment. Und genau das, was wir hervorgeredet haben, was wir heraufbeschworen haben, genau das ist passiert in Trier, oder?
Ja, voll geil. Also das war das Ergebnis, wo ich mich aus deutscher Sicht auf jeden Fall am meisten darüber gefreut habe, aus Trier zu sehen, dass sie dieses Rennen nicht nur mit einer 1,59 beenden konnte, sogar dass sie es auch gewinnen konnte. Und ich glaube, das ist genau das, was sie gebraucht hat und auch genau das, was ihr jetzt das Selbstbewusstsein gibt. Okay, hey, hat sie auch, glaube ich, in ihrem Post geschrieben. Coach hat gesagt, let's peak when it matters most. Also dann, wenn es zählt, müssen wir peaken und da sein. Und ich glaube, diese Botschaft, jetzt kann sie die auch wirklich selber glauben. Weißt du, wenn du das Rennen in Trier nicht gehabt hast, dann redest du dir das ein, so. Aber es fällt dir schwierig, das so richtig, richtig in dir drin zu haben. Und so glaube ich schon, dass sie da komplett mit diesem Mindset reingehen kann. in die Rennen und das freut mich für Maite extrem. Gleichzeitig muss man auch sagen, du hast ja gerade vorgelesen, wie viele Leute einfach dieses Jahr generell nochmal ein Stück höheres Niveau hatten als Miller und Maite zusammen. Also so gut eine 1,59 ja. auch ist und so sehr mich ja. das ja auch freut, so. Du hast ja gerade gesagt, wie viele 1,56, 1,57 und auch noch 1,58 gelaufen haben. Also auf der ersten Seite hier quasi sehen wir die beiden Deutschen gar nicht. Und es gibt halt nur 8, 9 Plätze im Finale über ja. 800 Meter.
Ja.
Und da glaube ich ehrlicherweise schon, dass es für Miller und Maite schwierig wird.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ich glaube, ich sehe auch ein Szenario, wo die beiden gute Rennen machen, auch mit schnellen Zeiten und wir trotzdem nicht mal eine ins Halbfinale kriegen. Also ich glaube, dass es auch passieren könnte. Einfach. Und Hoffnung ist natürlich, und das wäre dann wieder mhm. der Optimist, dass sich eine dann auch ein bisschen das Glück mit dem Rennen eben hat, dass eine ins Halbfinale kommt. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt auf einmal zu pessimistisch bin gerade. Lass mich das gerne wissen, wenn du beide im Halbfinale siehst. Aber irgendwie ist da so der Realist in mir, der sagt, ich glaube, für eine wird es irgendwie dann doch einfach schwierig bei diesem Niveau, was einfach vorherrscht.
Leider muss ich deine Beobachtung schon so mitgehen. Ne? Das ist einfach, da muss man schon so ganz ehrlich sagen, das ist einfach zu viele, die schon schneller gelaufen sind. Also wenn eine von beiden irgendwie sich eine Runde weiter mogelt, mega nice, dann können wir uns darauf freuen, dass wir im Halbfinale auch noch einer Deutschen irgendwie zujubeln können. Aber ich glaube für beide, ich denke beide gehen rein mit dem Ziel, eine Runde weiterzukommen. Und wenn sie das beide erreichen, ist es schon mega nice. Aber davon ausgehen würde ich jetzt mal nicht.
Ja, also ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich glaube zum Beispiel, dass beide eine 1,59 auch laufen könnten im Vorlauf und dass das halt einfach nicht reicht, um weiterzukommen. Das ist so ein bisschen ja, mein genau. Punkt, den ich habe. Und ich glaube sogar, klar, Maite, wenn sie jetzt wirklich dieses Selbstbewusstsein hat und wenn es dann vielleicht wirklich auch von der Trainingssteuerung her passt, mit ihrer EM-Form und durchaus auch Olympia-Shape, glaube ich auch, dass Maite da vielleicht sogar eine 1,58 abliefern kann. Und damit, ja,
das könnte fürs Halbfinale
könnte
dann schon
auch,
reichen. Ne?
Könnte, so, das auch, könnte das auch absolut ja. reichen. Also ich will es denen jetzt auch gar nicht abschreiben. Ich glaube einfach nur, wenn man es so gesamt sieht, dann ist es einfach unrealistisch, dass es beide schaffen. Also ja. ja. Aber mal gucken.
Über 1500 Meter würde ich sagen für Nele Wessel und
Nele Wessel. Yolanda Kalabis.
Yolanda Kalabis. Sorry, für Nele Wessel und für Yolanda Kalabis. Ähnliche Situation, oder?
Ja, doch, definitiv. Also Yolanda auf jeden Fall. Yolanda ist eine Alex Stepanow-Situation. Hat sich ja jetzt noch nicht mal noch mehr, dass das absolut schon krass ist, dass sie sich dafür qualifiziert hat. Also in letzter Sekunde auf den Zug aufgesprungen, Fokus auf die U23-Europameisterschaften gehabt dieses Jahr. Und da sehe ich eigentlich keinen Weg, wie die eine Runde weiterkommt. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil eben das, was wir vorhin gesagt haben, einfach super wichtig, diese Erfahrung zu haben. Wie läuft so ein Vorlauf ab? Wie läuft so eine WM, auch wenn sie im Jugendbereich ja schon viele Erfahrungen gesammelt hat? Aber super wichtig, dieses Jahr schon die WM zu haben für die nächsten Jahre. Nele hatte jetzt ja schon Zeit, sich ein bisschen drauf vorzubereiten. Ist jetzt auch in Trier eine kleine PB noch über 800 Meter gelaufen. Also die ist auch fit auf jeden Fall. Da muss man halt auch einfach dann auch nochmal sagen, das Weltniveau spielt sich halt gerade bei 4 Minuten und unter 4 Minuten ab. Nele hat eine 4,03 jetzt stehen. Ich glaube, da geht es einfach darum, in einem Vorlauf, und bei den Frauen wird es ja oft schnell gelaufen, eine Bestzeit zu laufen und dann zu gucken, für was das reicht. Das wäre, glaube ich, so die Zielsetzung, die ich mir als Nele setzen würde, einfach zu hoffen, komm, hoffentlich werden die Vorläufe schnell. Ich versuche da PB zu laufen und dann reicht es entweder mit ein bisschen Glück oder es reicht halt nicht. Aber ja, Nele im Finale wäre ein riesiger Upset. Also das wäre der Hot Take aller Hot Takes. So muss man schon dann auch sagen.
Okay. Dann das ist ein komplette Kontrastprogramm. Was den Hot Take angeht, ist, denke ich, dass Faith Gebirung gewinnt. Also das ist hier klar wie Kloßbrühe. Und da würde ich dir auch widersprechen. Ne? Die Weltklasse, die spielt sich nicht bei unter 4 Minuten ab, sondern die spielt sich bei 3,50 ab. Und ja, auch hier übrigens wieder 1, 2, 3 Tipp möglich.
Ja, ich glaube irgendwie, dass sich...
Außer die Riebe Velteji ist Ersatzfrau, ist sie aber glaube ich nicht.
Ist sie nicht. Die Frage ist aber auch, wie die Riebe es wieder läuft. Will die halt wieder, macht die irgendwie einen verrückten Angang, weil sie sagt, das ist ihre einzige Chance, Faith loszuwerden. Dann Jessica Hull ist auf 3 gemeldet. Das wäre die, die man dann auf Bronze hätte. Klar, Vize-Olympiasiegerin. Aber ich glaube auch, dass Nikki Hiltz, wie gesagt, dieses Jahr super gut aussah. Und warum sollte es da nicht auch möglich sein, eine kleine Überraschung irgendwie hervorzurufen. Nelly Cheptegei hat 4 gewonnen auf dem Diamond League Zirkus. Die könnte vielleicht so, wenn die anderen sich streiten, irgendwie die lachende 4., 5. sein. Laura Muir, glaube ich jetzt noch nicht, dass die ganz da wieder angekommen ist, dass sie da jetzt wirklich eine Medaille holen kann. Und ja, muss man schon sagen, ist wahrscheinlich ein Tick einfacher auch wieder bei den Männern. Aber ja, Faith oder Velteji, und ich bin da auch ganz klar bei Faith, werden da das Ding gewinnen.
5000 Meter davon.
Hat Ngetic oder Tsegay eine Chance gegen Chebet?
Ja, würde ich schon sagen. Eigentlich doch, würde ich sagen. Sie haben eine Chance. Kann sein, dass wir 800 Meter vor Ziel oder zur Glocke dann eines Besseren belehrt werden. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, soll es spannend bleiben. Sehe ich jetzt nicht, dass das Feld so komplett auseinanderbröselt. Aber sie ist schon die klare Favoritin. So viel ist schon. Aber ich würde jetzt nicht. Ich finde jetzt kein Hot Take, wenn du sagst, Ngetic oder Tsegay kann Chebet geschlagen.
Ja, es ist halt, erstmal muss man sagen, es ist ein underrated geiles Battle eigentlich. Also ich glaube, wenn das auf Männerseite wäre, würde das mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also ich meine, das sind einige der schnellsten Läuferinnen, die es jemals gab. Also klar, Beatrice Chebet mit dem Weltrekord, Ngetic 14.01 gelaufen und Gudaf Tsegay 14.04 gelaufen dieses Jahr, 14.00 Bestzeit. Also das ist wirklich das Beste, was die Menschheitsgeschichte je gesehen hat bei den Frauen über 5000 Meter gegeneinander. Klar fehlt da halt, um es richtig, richtig geil zu machen, noch Kebirgon so in dem Battle mit drin. Aber das ist schon...
Warum ist die eigentlich nicht gemeldet? Davon bin ich ehrlich gesagt ausgegangen.
Ja, das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Ah, die ist gemeldet. Ganz unten steht die, weil die dieses Jahr noch keine richtige 5 stehen hat. Ja, dann ist es ja... Dann haben wir natürlich... Sorry, genau. Leute. Kurz zurückspulen. Dann ist es ist ja ein episches Battle über 5000 Meter der Frauen. Also ich glaube, das ist ja fast wie... Kinnisa Bekele, Gebrselassie irgendwie gegeneinander. So, wenn man das jetzt mal von den Namen her irgendwie dann noch mit Mo Farah, als ob die drei gegeneinander in Topshape laufen würden. Das muss man wirklich schon hoch loben, was das dann für ein Battle sein wird. Dann ist natürlich Chebet, dann ist es echt fast ein Toss-up, ne? Auch irgendwie. Also Chebet oder Kebirgon, von denen kann aus meiner Sicht beide das Ding gewinnen. Und Tsegay auf dem Papier, von dem, was die über 1500 kann, natürlich absolut auch. Ich bin da halt ein bisschen vorsichtiger, weil sie irgendwie halt Paris so verkackt hat mit ihren ganzen Starts und so. Ja, deswegen weiß ich nicht, finde ich es halt schwierig, da confident in Tsegay zu sein, aber vielleicht ist es halt auch ihr Redemption-Arc sozusagen, dass die da jetzt wieder zurückkommt, aber das ist, ich finde fast, um ehrlich zu sein, wenn man sagt, bei den Männern sind die 1500 Meter der Männer so ohne deutsche Brille das Laufhighlight, würde ich fast da hingehen und sagen, das ist mein Laufhighlight bei den Frauen.
Okay, ja, geh ich voll mit. Ja. Also, und ist auch, wenn man beides vergleichen möchte, fast krasser als auch die 1500 Meter der Männer, würde ich sagen.
Ja, doch. Safe.
Dann bei den 10.000 Metern ist es auf dem Papier halt eigentlich noch eindeutiger. Chebet hat halt eine PB von 28,54. Klar, dieses Jahr auch nur eine 30,27 gelaufen, so wie alle anderen auch quasi. Aber das muss sie eigentlich gewinnen gegen Cheptegei und gegen Ngetic. Aber du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, das hätte man eigentlich in Paris auch gesagt. Und da hat es nicht geklappt. Also von daher, klar, bleibt auch da wieder spannend. Aber da sehe ich Chebet schon dominieren.
Ja gut, ne, da hast du halt ganz unten noch die ganzen Äthiopierinnen stehen mit ihren Zeiten. Unter anderem auch Gudaf Tsegay dann noch mit dabei. Ich glaube persönlich, dass da die größte Herausforderung für Chebet Agnes Ngetic wird, weil die halt auch gezeigt hat, dass sie auf den Unterdistanzen jetzt sehr gut läuft und ja eigentlich eher über die 10, damals mit dem Straßenweltrekord in Valencia über die 10 Kilometer, das ist eigentlich ihre Strecke, also das ist eigentlich die Heimatstrecke von Engetic. Wenn Chebet da dran ist in der letzten Runde, müsste das eigentlich Chebet dann trotzdem gewinnen, aber ich glaube, wenn da irgendwie ein bisschen müde Beine sind oder so, dass Engetic da die Herausforderin ist. Aber klar, Beatrice Chebet ist so eine absolute Legende. Wenn Facekip Egon nicht mit dabei ist, dann ist Chebet immer Favoritin. So, ja. Also da ist, glaube ich, klar.
Wir hatten es gerade schon mal. Jolande Kallab ist irgendwie so wirklich auf den letzten Drücker aufgesprungen, aber noch ein bisschen mehr auf den letzten Drücker. Eva Dieterich, deine Vereinskollegin, Max.
Trainingsgruppenkollegin auf jeden Fall. Ich glaube, ich wünsche ihr das Beste und ich hoffe natürlich, dass sie ein gutes Rennen läuft, aber wenn es jetzt irgendwer anderes wäre, hat Eva in diesem Sommer nach der Straßenlauf-EM noch nichts gezeigt, wo du das Gefühl haben würdest, dass das jetzt ein gutes Rennen wird. So, das ist einfach die objektive Beantwortung dieser Frage. Ich glaube, dass bei Eva durchaus auch manchmal einiges Kopfsache ist. Und wenn sie da ja glücklich und mit einem guten Gefühl jetzt irgendwie reingeht, dann kann das vielleicht auch überraschend gut werden. Ich meine, wir wissen alle, was sie kann. Sie hat es gezeigt in Leuven bei der Straßenlauf-Europameisterschaft. Aber es ist ähnlich wie bei Aaron. Das haben wir eben nicht mehr komplett jetzt zu Ende thematisiert. Die haben so kurzfristig erfahren, dass sie da jetzt laufen. Die haben beide keine richtige 10.000 Meter WM-Vorbereitung gemacht. Auch mental war bei den beiden niemals der Fokus auf diese Rennen bis vor 7 Tagen oder so. Ja. Vielleicht kann das helfen, um einfach komplett unbekümmert ranzugehen. Ich glaube aber, 10.000 Meter sind halt so eine Strecke, wo
da hilft Unbekümmertheit
auch nicht. Da brauchst du halt dann einfach die Fitness irgendwann. Und ja, deswegen objektiv gesehen hoffe ich, dass die beiden das Erlebnis mitnehmen können, genießen können, hoffentlich vielleicht auch sponsortechnisch gut verwerten können und da viel, viel auch lernen für zukünftige Aufgaben. Aber sehe ich einfach nicht und gar nicht als Vorwurf an die beiden, aber so kurzfristig in eine 10 reingeworfen zu werden, mit dem, was davor war, also da würde ich auch nicht gut laufen können. Ja. So, deswegen, vielleicht kommt eine Überraschung, aber da eher pessimistischer Take. Muss dann auch mal erlaubt sein.
Ja, auch leider ein bisschen pessimistisch, beziehungsweise nicht vorhanden sind die deutschen Marathonläuferinnen, oder? Habe ich jemanden übersehen?
Nee, wir haben keine deutsche Marathonläuferin mit am Start. Erspart uns natürlich eine Nacht, in der wir aufstehen müssen. Also an der Stelle vielen Dank. Aber ja, trotzdem einfach schade, wenn man überlegt, wie gut ja auch die deutschen Frauen waren und wir bei EMs und sonst was performt haben. Auch Paris war jetzt ja keine Katastrophe. Ich glaube, außer Melat ist in Peak Shape, hätten wir da jetzt keine, wo wir sagen können, das geht da Richtung Top 8, wie bei Amanal und Richard. So ehrlich kann man dann, glaube ich, auch einfach sein. Und damit interessiert mich dieses Marathonrennen ehrlicherweise auch absolut gar nicht, muss ich sagen. Klar, Tigis Assefa ist wahrscheinlich die Favoritin oder ist die Favoritin, die da vorne drin steht. Sifan Hassan läuft ja nicht. Und die andere Dame ist ja des Dopings überführt worden, die den Weltrekord hat. Deswegen, ja, Assefa Favoritin mit drin. Muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich jetzt viel zu wenig mit drin, als dass ich jetzt irgendwie sonst einschätzen könnte gerade. Worauf ich mich freue bei den Marathons, ist tatsächlich auf die Japanerin und die stehen auf der Meldeliste bei den Frauen auch ein bisschen weiter vorne als bei den Männern. Und jeder kennt ja, oder ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber wer es nicht kennt, Japan hat ja eine sehr, sehr große Laufkultur mit den Keiden-Läufen und gerade im Marathon, der bedeutet in Japan sehr, sehr viel. Und dementsprechend glaube ich, dass das von der Atmosphäre her sehr, sehr cool wird und ich würde mich irgendwie freuen, wenn da lange die Japanerinnen oder Japaner auch weit vorne mitlaufen können und vielleicht ja irgendwie für eine Sensation sorgen könnten und aus Podest laufen könnten, sich irgendwie eine Bronzemedaille mitnehmen könnten. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr coole so Story generell.
Ja, gehe ich mit. Von 0 deutschen Läuferinnen zu 3 Letztes Lauf-Event, das wir besprechen, die 3000 Meter Rennen der Frauen. Ich glaube, vorne ist auch relativ, doch, ich würde sagen, vorne ist eigentlich auch relativ offen. Oder würdest du so, hättest du gesagt, relativ klar.
Nee.
Javi gewinnt safe.
Nee, relativ.
Ja?
Ja, also ich glaube schon, dass Javi relativ safe gewinnt. Ich glaube, dass vor allem auch da Javi, Cerotic, meinetwegen nimmst du noch Cembotal mit rein, aber dass die einfach eine Klasse besser sind auch und dass da nicht so viel anbrennen wird. Klar, nochmal gucken, was Geruto kann, aber die wurde schon auch hergelassen im letzten Diamond League-Rennen von Javi und Cerotic. So, also ich glaube schon, die beiden werden das untereinander ausmachen. Also ich sehe das noch nicht, dass da irgendjemand anderes eingreifen kann.
Wie?
Wer von den beiden jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ja, die beiden auf jeden Fall.
Wie viele Läuferinnen aus deutscher Sicht bekommen wir ins Finale? Wir haben Lea Meyer, Olivia Gürt und Gesa Felicitas Krause. Alle drei am Start.
Und es hat sich alles geändert in den letzten zwei Wochen, Felix. Also, wenn man jetzt die ganze Saison genommen hätte, hätte man ja gesagt, hey, Lea, safe lock fürs Finale. Gesa nach ihrem Rippenbruch, generell am Kämpfen. Vielleicht auch Finale, aber eher schwierig. Und auf jeden Fall ist Lea die klare Nummer 1. So, hätte ich bis vor zwei Wochen so gesagt.
Und das ist jetzt nicht mehr so?
Jetzt kann ja, ich bin jetzt echt am Überlegen. Ne? Also Lea hat halt diese beiden schlechten Diamond League-Rennen in der Schweiz, wo sie einmal ausgestiegen ist und einfach in Zürich nicht gut gelaufen ist und auch danach gesagt hat, hatten wir auch besprochen, was ich so ein bisschen schlimmer sogar fand als jetzt die reine Leistung.
Also diese
Ratlosigkeit, irgendwie reagiert mein Körper gerade nicht so. Gesa läuft jetzt 1500 Meter PB auf einmal in Trier, was ja auch ein gutes Zeichen ist. Und jetzt bin ich halt auf einmal so, ja, wenn Lea das mit ihrem Körper irgendwie nicht im Griff bekommen hat und das irgendwie ein Problem ist, was du halt auch einfach, egal was du machst, nicht so schnell in den Griff bekommen kannst, dann sehe ich da jetzt auf einmal auch eine Welt, wo Gesa die beste Deutsche wird.
Hm.
Und da hätte ich dich vor zwei Wochen für verrückt erklärt, wenn du das gesagt hättest.
Ja.
Also finde ich viel Unsicherheit mit drin bei den deutschen Hindernismädels. Die mit dem meisten Momentum kommt, ist jetzt einfach Gesa. So. Wir haben noch kein richtiges Hindernisrennen hier eigentlich von ihr gesehen dieses Jahr durch diesen Sturz. Und Lea, ich würde es mir einfach so wünschen, weil sie einfach so gut eingestiegen ist in die Saison. Die hat sich so gut präsentiert, dass die das in den Griff bekommen haben. Und wenn sie es also ich glaube, für Lea gibt es entweder nur Finale in der 9-10 oder also nah an ihrer PB ran oder es wird gar nichts. So, also ich glaube, das gibt kein Mittelding. Ich glaube, entweder ist der Körper nicht ready und bereit ins Finale.
Ja.
Dann fliegt sie auch raus oder sie kommt ins Finale. Also da glaube ich nicht. Und bei Gesa ist eher so, da könnte ich mir vorstellen, dass die auf keinen Fall richtig scheiße laufen wird. So. Und dann ist einfach nur die Frage, wie schnell geht's für sie noch über die Hindernisse.
Okay.
Und ich würde da einfach sagen, Gesa hat es immer wieder gezeigt. Sie zeigt es auch dieses Jahr und kommt auch ins Finale.
Ja.
Was ein bisschen schade ist, ist so dieser Optimismus gerade, hey, bei den Mädels kriegen wir auch einen in die Top 8, den man ja durchaus haben kann bei der Stärke unseres Damenhindernisses, der ist bei mir so ein bisschen verschwunden.
Okay. Also
muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich würde sogar den Kontrast bei Lea noch ein bisschen krasser zeichnen. Also ich glaube auch, entweder ist sie halt raus, weil irgendwas off ist und ich glaube, das ist eine krasse Herausforderung, weil du hast ja dann auch noch die Reise nach Japan hin und die Vorbereitung dort, ein bisschen andere klimatische Bedingungen, als sie sonst gewöhnt war. Also ich glaube, das ist halt schon auch noch zusätzlicher Stress, wenn du jetzt auch noch in der Situation bist, wo irgendwas nicht richtig ist und dann musst du das ja auch alles noch irgendwie on top setzen. Mega spannend, wie das geklappt hat. Und wenn es geklappt hat, fände ich es total cool, wenn wir es mal irgendwie versuchen, aus ihr rauszukitzeln in der Podcast-Aufnahme oder in einem O-Ton. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn es gut hinhaut, dann läuft sie deutschen Rekord im Finale und dann holt sie auch. Also dann ist sie safe Top 8, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Das ist sozusagen einmal Worst Case, einmal Best Case. Und Best Case hätte ich jetzt auch bis vor ein paar Tagen so als den normalen Lea Meyer Case sozusagen genommen. Bei Olivia kann ich es überhaupt nicht sagen. Ehrlich gesagt, da glaube ich, wenn sie ins Finale kommt, nach dem durchwachsenen Jahr, wäre es echt auch ein Riesenerfolg. Und Gesa jetzt mit der PB, geil. Also es sieht so aus, als ob die Rippe ja wieder verheilt ist. Das Tempo machen jetzt im Diamond League Finale war irgendwie, fand ich, so ein bisschen nichts aussagend. Und von daher, Ja, wenn sie 1500 Meter Finale, wenn sie 1500 Meter PB läuft, warum soll sie nicht auch nah an ihre 3000 Meter Hindernis-PB ranlaufen? Wenn sie wieder schmerzfrei ist, ich glaube, das ist das Einzige, was sie zurückgehalten hat in den Wettkämpfen, waren einfach die Schmerzen. Ist jetzt die Frage, wie viel hat sie im Training verloren? Aber ich glaube, wenn sie da jetzt fit ist, sie sollte selbstbewusst dastehen, finde ich, ja, dann könnte das doch auch wieder für eine gute Leistung im Finale reichen.
Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich muss auch sagen, ich sehe bei Olivia irgendwie keinen Weg ins Finale. Also wenn ich das bei Niki so klar sage, dann muss ich das auch da einfach so sagen. Das hat die Saison einfach dieses Jahr nicht hergegeben bis jetzt. Wie gesagt, vielleicht. Und ja. Das ist ja auch klar. Ne? Wir stehen hinter allen, die da starten. Und wir wünschen uns für allen das Best-Case-Szenario und hoffen, dass wir da alle zusammen richtig abräumen. Aber unterschreibe ich so, wie du es gesagt hast. Dann, jetzt final. Wie viele Medaillen holen wir und wie viele Top-8-Platzierungen?
Boah, wie viele Medaillen? Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja, also wir holen eine Hindernis-Männer-Medaille. Das war's.
Ja, gehe ich mit.
Und dann holen wir eine Hindernis-Top-8-Platzierung, eine 5000-Top-8-Platzierung, eine Hindernis-Frauen-Top-8-Platzierung und eine Marathon-Top-8-Platzierung der Männer. Also 4 Top-8-Platzierungen, würde ich sagen.
Also dann noch die 5., weil die Medaille ist ja auch eine Top-8-Platzierung, quasi. Aber ja. Verstehst du?
Ja, genau.
Ja, perfekt. Ja, okay, nee, das finde ich ist ein guter Call. Das wäre ein sehr, sehr guter Fortschritt für unsere Disziplin. Und ab Samstag heißt es jetzt für euch, Daumen drücken, anfeuern, euch das angucken, zu supporten. Jetzt ist der Höhepunkt. Jetzt müssen wir da hinter unseren Jungs und Mädels so stehen, wie wir es in Dresden getan haben, auch wenn wir ohne Plakate, beziehungsweise wenn wir halt einfach nicht nach Tokio kommen. Aber ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich auf die Race
Recaps
mit euch,
ne?
Zusammen. Und wir werden das alles genüsslich angucken. Wir werden auch wieder die Streaming-Zeiten und alles posten. Viel Spaß beim Tippspiel. Darum werde ich mich jetzt gleich kümmern. Und schaut euch die Doku auf jeden Fall an. Macht euch da in Ruhe Gedanken zu. Informiert euch, wenn ihr betroffen seid oder irgendwas mitbekommen habt. Wendet euch bitte, bitte an die zuständigen Stellen. Im Zweifel könnt ihr mir dazu auch persönlich nochmal schreiben. Wenn ihr mit irgendjemandem reden wollt oder irgendwelche Informationen haben wollt, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Und wir werden das, wie gesagt, ganz, ganz stark in den Vordergrund noch stellen. Aber auf eine vernünftige und nicht auf eine überhastete Art und Weise. Und das wird auf jeden Fall kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.